Freunde des gepflegten Kopfballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurz vor Playoff-Start, es ist tatsächlich geschafft. 82 Spiele sind durch, beziehungsweise eigentlich 84 Spiele, beziehungsweise 86 Spiele, wenn man richtig zählen kann. Play-in haben wir ja auch schon, die ersten vier gesehen. Und morgen geht es tatsächlich los. 19 Uhr. Mann, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ja gerade im Trailerpark nämlich auch. Und 19 Uhr geht's los, erstes Spiel. Pacers gegen Bucks. Wunderschön, Ole. Endlich Playoffs. Wie heiß bist du?
Schon ziemlich. Also es ist wieder so ein typisches NBA-Ding, dass das Spiel das erste ist. Ne? Aber auch darauf habe ich tatsächlich Bock. Also ja. Von daher, ich bin motiviert. Und gerade wenn es dann um 21:30 mit Nuggets Clippers weitergeht, dann sitze ich da auf jeden Fall schwitzend und mit klappernden Zähnen und freue mich einfach.
So wird es sein. Ich meine, also ganz, ich habe mich auch geärgert. Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen. Aber ich meine, Knicks Pistons wäre prädestiniert gewesen. Also so als, ich meine, Brouhaha-Potenzial hoch 10 im Garden. Also weißt du, so die Playoffs einleiten.
Aber du weißt, dass das halt in USA Samstagvormittag dann ist. Ne? Das ist halt nicht unbedingt Primetime. Ja, deswegen Mittag. Setzen sie das halt ein bisschen später. Eigentlich ist das ja eine Art von Respekt für deine komischen Pistons.
Ja, das ist korrekt. Aber
dass sie nicht ganz früh dran sind.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt auch wieder. Naja, irgendwie werde ich es hinkriegen, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht schlafe ich wegen Nuggets Clippers, während Nuggets Clippers. Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist eigentlich das heißeste. Das wäre auf jeden Fall ein Tausch, den kein anderer Mensch macht.
Kein anderer Mensch machen würde. Ich werde ihn auch nicht machen. Ich muss irgendwie beides hinkriegen. Aber schön. Ich bin schon echt heiß, habe ich gemerkt. Auch so jetzt während der Vorbereitung so geguckt, so, was ist da so, was sind die kleinen Sachen, was die großen. Und es gibt auch ziemlich viele gute Serien eigentlich.
Absolut. Also ich weiß gar nicht irgendwie, auf welche ich mich da jetzt am meisten freuen soll, weil also gerade im Westen haben die alle, finde ich, ziemlich krasses Potenzial. Im Osten habe ich zumindest bei zwei, die wir jetzt haben, eine ziemlich klare Tendenz, aber auch die möchte ich irgendwie gerne sehen. Mhm. Also insofern es kann gut losgehen. Ich meine, zwei Serien wissen wir noch nicht, so ja. weil die noch ausgespielt werden. Da ist vielleicht die Fantasie ein bisschen geringer, dass die jetzt irgendwie spannend werden können. Aber wir haben auf jeden Fall für eine erste Runde, allein in der Western Conference, haben wir ja schon super viel Potenzial irgendwie für Serien, die auch lang gehen können und wo unterschiedliche Stile aufeinandertreffen, wo alle möglichen interessanten Leute auch involviert sind. Von daher, ja, es ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich.
Die Wildheit des Westens beschert uns schon echt auch ziemlich geile Playoffs, glaube ich. Also dadurch, dass halt eben, dass du jetzt gleich in der ersten Runde sowas hast wie Clippers gegen Nuggets oder Rockets gegen Warriors, Lakers, Wolves. Also es ist ja alles interessant im Endeffekt. Und ja. Im Osten, selbst, ich meine, wir reden ja gleich drüber, selbst Celtics Magic, bin ich zumindest gespannt drauf, wie Boston jetzt auf Orlandos Physis reagiert. Also was da jetzt so passiert dann eben in dieser Serie. Ich glaube jetzt nicht, dass die Serie wahnsinnig spannend wird, aber trotzdem irgendwie so ein gewisses Interesse ist auf jeden Fall da. Und ich bin einfach nur froh, dass die Bulls nicht dabei sind.
Ja, das wollte ich natürlich noch sagen. Gratulation, Ziel
danke,
erreicht.
Danke, ja.
Jetzt. Beziehungsweise eigentlich ja auch der perfekte Kompromiss, ne? Ja. Play-in also erreicht, rausgeflogen, Traum. Jetzt Traum. Teil der Lottery.
Genau. Noch ein paar schöne Wochen eigentlich gehabt. Ich meine, diese 15 und 5, die letzten 20 Spiele, waren ja schon nicht so schlecht. Und jetzt, genau, jetzt kann Adam Silver schon mal die Umschläge kühlen und dann die Nummer 1 dann ziehen in ein paar Wochen.
Muss man natürlich sagen, dass das, was die Organisation so insgesamt angeht, natürlich eigentlich wirklich ausgemachter Schwachsinn ist, wie diese letzten Wochen gelaufen sind.
Absolut.
Aber das sind halt die Bulls. So, aber was will man machen?
Aber wenn du es mit den Bulls hältst, nimmst du das halt mittlerweile auch einfach so hin.
Ja.
Also es ist dann halt, es ist einfach so. Das sind so unverrückbare Fakten, wie abends geht die Sonne unter und morgens eventuell wieder auf und wenn Wolken am Himmel sind, kann es gut regnen. Die Bulls machen Scheiß. So, das ist so, so läuft das einfach. Und deshalb, ja. Danke Miami an dieser Stelle. Sind wir natürlich in meiner Beliebtheitsskala nach oben geschnellt, dass sie mal die Bulls Offense erstickt haben.
Tyler Herro Trikot schon bestellt.
Gemalt habe ich es mir schon.
Sehr gut.
Ich nähe es mir selber. So dankbar bin ich. Und ja. Nee, es ist alles gut. Du hast mir Angst gemacht die letzten Wochen, sodass sie in den Playoffs landen. Ich hab selber schon geglaubt. Aber eigentlich als klar war, dass sie in Miami spielen, war auch klar, dass sie rausfliegen, weil es war jetzt das dritte Mal in Folge. Deshalb, ja. So zerbröselt der Keks normal einfach.
Super.
Sie haben ihre Nummer.
Ja. So. Jetzt Miami gegen den Hauken. Wen möchtest du lieber gegen den Clevelander sehen? Spielt es eine Rolle?
Ich glaube, es spielt keine große Rolle, ehrlich gesagt. Ich glaube, Miami ist halt vielleicht noch ein bisschen mit seiner Defense ist halt vielleicht noch ein bisschen mehr Test. Aber ich glaube, am Ende, egal wer jetzt durchgeht, also wird es, glaube ich, eine relativ deutliche Angelegenheit für Cleveland. Also ich würde eher wird von einer 5-Spiele-Serie ausgehen in beide Richtungen, ehrlich gesagt.
Geht mir auch so. Ich glaube, also gegen die Hawks vielleicht sogar eine 4-Spiele-Serie, aber ich glaube, der Talentunterschied ist schon in beide Richtungen ziemlich groß. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so für Clevelands Playoff-Rhythmus, wo man ja einfach noch ein bisschen sehen muss, sind sie jetzt einfach weiter dieses dominante Team aus der Regular Season oder gibt es da irgendwie vielleicht auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten? Wäre der Test Miami und halt vor allem Spoelstra vielleicht ein bisschen wertvoller? Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das A, ein bisschen komplizierter, aber B, auch ein bisschen wertvoller für sie sein könnte, wenn es dann Miami wird.
Absolut, genau so würde ich es aussehen. Also das glaube ich, die bessere Mischung irgendwie. Also weil, klar, es ist schön, wenn du durch den Rhythmus spielen kannst in der ersten Runde, aber es ist natürlich auch schön, noch schöner, wenn du dabei noch einen leichten Test bekommst, wenn du da so ein bisschen vielleicht auch mal den einen oder anderen Bump hinnehmen musst oder die eine oder andere größere Herausforderung. Also jetzt nichts gegen die Hawks, ne? Nicht, dass die jetzt komplettes Fallobst wären, aber ich glaube schon, also auch wie du sagst, dass Miami da so ein bisschen mehr Herausforderungen ihnen noch bieten könnte. Und wenn sie dann durchgehen, könnte das ein guter erster Schritt zu einem potenziell interessanten Playoff-Run sein. Wenn wir ganz kurz, ich meine, wir können das aber so abhaken, das sind jetzt so, nachdem wir die Serie noch nicht haben, reißen wir die ja nur kurz an jetzt und gucken dann, was dann passiert am Sonntag, wenn es dann losgeht. Netterweise am Sonntag schon. Wie sehr überrascht warst du davon, dass die Mavs so dominiert haben in Sacramento? Und hat das für dich irgendwelche Auswirkungen auf deine Sicht der Dinge jetzt im zweiten Play gegen Memphis plus arme Grizzlies, ne, wurden ja auch ein bisschen beschissen, wie die NBA ja gesagt hat.
Absolut.
Aber
das war ein komisches Spiel. Also Memphis gegen Golden State war wirklich eine komische Partie. Auch, dass Golden State das nicht frühzeitiger irgendwie zumachen konnte. Ich finde, Memphis hat sich da schon echt gut verkauft. Also.
Ja, auch das typische Jar-Drama eigentlich gut gewesen und dann aber umgeknickt, musste raus, mit offenem Schuhbantel und Freiwurf noch geworfen, gehumpelt, hast gedacht, wird das noch was? Und dann kam er nochmal zurück und Spiel blieb
ja, eng. Ja, konnte das Spiel aber halt auch echt nicht mehr übernehmen.
Er konnte sie mehr
übernehmen. Davor war er echt gut. Ne?
Oh, ja. Also. Ja, absolut. Und dann hat diese 5-Second-Violation half natürlich jetzt auch nicht am Ende, plus dann eben diese 4 Foul-Calls. Ja. Draymond hätte sein 6. Foul bekommen müssen. Natürlich schon sehr, sehr bitter, aber dadurch, dass, nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, dadurch, dass Dallas jetzt so dominant aufgetreten ist, ändert das was in deiner Wahrnehmung jetzt den Mavs gegenüber? Rein sportlich, alles außenrum bleibt natürlich. Und wie siehst du es jetzt in dem Duell und dann mit Blick dann auf OKC in Runde 1?
Nee, es ändert nicht wirklich was. Also für mich ist halt Play-In, diese Spiele, es kann an einem einzelnen Tag halt alles Mögliche passieren. Und es ist ja nicht so, dass Dallas keine guten Spieler hätte, die auch mal krasse Leistungen zeigen können. Also in dem Fall dann Klay Thompson, der halt seine Dreier da getroffen hat, wo er jetzt über die Saison manchmal so ein bisschen Hit or Miss war, also auch was offene Würfe anging. Das war halt ein sehr gutes Spiel. Dallas ist ja auch keine völlig talentlose Mannschaft. Denen fehlt halt Creation an allen Ecken und Enden. Aber das ist ja sonst schon ein Team, das in manchen Matchups auch gut aussehen kann, in einzelnen Spielen sowieso. Und das ändert jetzt für mich aber nichts daran, dass sie in der Serie gegen OKC auch ein massives Talentdefizit hätten. Weil ja, OKC ist halt ein bisschen andere Hausnummer als Sacramento. Eigentlich ist auch Memphis eine andere Hausnummer als Sacramento. Selbst wenn Memphis ziemlich gekriselt hat über die letzten Wochen und Monate, haben die ja schon auch irgendwie 48 Siege geholt. Ne? Also die sind ja sehr knapp irgendwie daran gescheitert, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes als Sacramento. Also würde ich schon gut. Man weiß es jetzt bei Morant natürlich wieder nicht, welche Version von ihm man bekommt, aber ich würde Memphis an sich schon stärker einschätzen als Dallas. Ich würde Memphis aber auch nicht als ein Team ansehen, das OKC über eine Serie schlagen kann. Einzelnes Spiel, ne, das ist immer so, das ist ja tendenziell für jedes NBA-Team möglich, außer für die nicht gewinnen wollen. Aber über eine Serie sehe ich weder Dallas noch Memphis als legitime Gefahr an für die Thunder, sondern die sollten eigentlich beide Serien in 4 bis 5 Spielen gewinnen. wenn wir ehrlich sind.
Ja, zu 100%. Also da, ich bin, Dallas hat da jetzt halt den riesen Vorteil auch, dass Sacramento einfach nicht gut verteidigt. Und also klar sind sie dann komplett heiß gelaufen irgendwie. Zweites Viertel 44-19 und Clay 16 Punkte. Also das passiert ja jetzt nicht jeden Tag. Aber sie hatten halt so diese Möglichkeit, selber intensiv zu verteidigen, wie wir ja wissen, spätestens seit Nico Harrison Defense Wins Championships. Und
Nico Harrison.
Diesen Vorteil haben sie jetzt halt nicht mehr. Also gegen OKC sollten sie weiterkommen. Bei Memphis, ich finde, Memphis hat halt einfach riesige Ausschläge in beide Richtungen. Und wie du sagst, sollten sie durchgehen, können sie ein Spiel gewinnen. Ich würde sie jetzt auch favorisieren, einfach weil sie für mich das besser ausbalancierte Team sind. Natürlich mit dem kleinen Fragezeichen hinter Jar oder vielleicht auch großen Fragezeichen, aber ich würde sie jetzt trotzdem leicht favorisieren. Aber dann gegen OKC bin ich auch komplett an dem Punkt, an dem ich mir jetzt keine spannende Serie ausrechne, sondern halt eher 4-5.
Ja, ich glaube auch, also man muss da jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber ich glaube, allein gegen Shea haben die keinen Verteidiger, der da ansatzweise mitlaufen kann und den ansatzweise einschränken kann. Das ist ja irgendwie am Point of Attack. Sie haben halt Scottie Pippen Jr., aber der ist ja jetzt körperlich auch nicht unbedingt das Match.
Nee.
Und ich glaube, bei Memphis ist es halt so, das war ja auch über die ganze Saison so, die können gute Teams einfach nicht schlagen. Und da würde ich auch OKC schon mit dazu zählen. Sie können gegen alle anderen, haben sie eine ziemlich gute Bilanz und deswegen würde ich sie auch gegen Dallas favorisieren. Aber gegen Teams über 500 gab es im Westen kein schlechteres Team. Also zumindest nicht unter denen, die irgendwas reißen wollten. Und deswegen da dann in der Serie zu denken, die fordern jetzt hier ein 68-Siegeteam heraus, ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben.
Das fasst ganz gut zusammen, würde ich sagen. Und damit, wir haben ja ein bisschen was zu besprechen heute.
Ja.
Damit gehen wir mal rein. Wo willst du anfangen? Osten oder Westen?
Ich hätte vielleicht noch kurz gesagt, was wir heute nicht besprechen.
Ja,
richtig. Und dann hätte ich losgelegt.
Dann sag das noch. Dann sag das noch.
Weil, also nachdem der Kollege Nico Harrison schon gefallen ist und nachdem Sacramento und GM rausgeschmissen hat, oder beziehungsweise die haben sich einvernehmlich geeinigt.
Natürlich.
Nachdem der Pelikan den Griffins David rausgeschmissen hat und sich nach jahrelanger Suche eigentlich dann, also wo sie bestimmt auch ganz, ganz viele Kandidaten interviewt haben, sich dann auf Joe Dumars festgelegt haben.
Auch interessant,
Das ist natürlich eine Nummer. Es gibt ja einige dieser Teams, die jetzt halt raus sind, die auch in den nächsten zwei Tagen dann, beziehungsweise kommende Nacht noch rausgehen werden. Über die reden wir dann ausführlich nächste Woche bei Patreon, damit wir jetzt einfach sagen können, Playoffs, echt.
So ist es. Da können wir dann auch besprechen halt, wie sich Cooper Flagg dann bei den Bulls dann irgendwie integrieren wird und sowas. Das gibt's dann.
Ja, genau. Das wird eigentlich das Hauptthema sein.
Ja, genau. Also genau, das ist dann nächste Woche bei Patreon. Und jetzt...
Hast schon gesehen, dass Con Knüppel sich angemeldet hat zum Draft.
Ist es so?
Ist jemand, der, du solltest hoffen, dass sie den kriegen, weil da haben sie vielleicht sogar eine Chance.
Ja, und das Trikot ist natürlich auch, macht sich natürlich auch sowohl am Körper als auch an der Wand hervorragend.
Knüppel hart. Ja. Mit Ansage.
Ja. Wir müssen auch Josh Hart holen. Entschuldigung.
Und Harden. Ja.
Ja. Okay, Playoffs. Osten oder Westen? Wo starten wir?
Kannst du dir aussuchen.
Kann ich mir aussuchen. Dann starten wir im Westen.
Okay.
Hättest du nicht gedacht, ne?
Ich, naja, weißt. Es war eine 50-50-Chance.
Das ist korrekt.
Könnten aber auch bloß 50% sein.
Das sollten wir uns nochmal genau überlegen.
Zitat Frank Drabin. Ja. Wollen wir einfach mit der einzigen Serie anfangen, wo ich bisher keinen Pick aufgeschrieben habe, weil ich mich nicht festlegen kann. Es ist direkt die erste, also Houston gegen Golden State.
Ja, kann ich sehr gut verstehen.
Ich weiß es doch nicht mal weiter. Sag mal, also...
Ich doch auch nicht, Frax. es ist auch einfach sehr, sehr schwer zu wissen, glaube ich. Einfach, ich glaube, weil... Also A, ist halt Houston einfach ein absolutes Playoff-Mysterium. Aber es ist schon immer so dieses interessante Ding mit jungen Teams, also es ist halt ein Faktor, mit jungen Teams, bei denen man es einfach noch nicht gesehen hat. Das ist aber so, okay, ist das echt? Weil ich meine, die letzten Wochen, wenn wir jetzt die letzten Wochen in als Benchmark sozusagen nehmen, dann können wir schon davon ausgehen, dass das echt ist. Ich habe jetzt aber vorhin, irgendwo während der Recherche habe ich es gelesen, es wäre jetzt geil gewesen, wenn ich mir das doch genau notiert hätte, dass, aber wo war denn das?
Bin mir ist nicht ja egal, kannst du einfach sagen, was du gelesen hast.
Nee, nee, ich überlege jetzt, so lang. Ich überlege jetzt erstmal noch 10 Minuten. Nein, dass es aussagekräftig ist für die Playoff-Leistungen, wie ein Team früh in der Saison spielt, als wie es zuletzt gespielt hat.
Ja, ja, das ist eine Studie, die hat, glaube ich, Tom Haverstraw vor Jahren schon mal gemacht und erzählt immer wieder davon. Also das ist oft so. Man muss natürlich dazu sagen, dass das vielleicht etwas weniger tauglich ist heranzuziehen, wenn sich ein Team so drastisch verändert, wie das jetzt bei den Warriors oder auch bei den Lakers der Fall ist, wo halt einfach...
Oder den Clippers. Ich glaube, im Zusammenhang mit den Clippers war es eben, weil halt Kawhi zurückkam und sie
Sind halt einfach auch schon drei der 6 West-Teams, über die wir heute sprechen, wo sich halt einfach das Team so heftig verändert hat während der Saison, dass es nicht, finde ich, da schwer ist zu sagen, so die ersten Saisonwochen war Houston besser. Deswegen, man kann auch einfach sagen, sie waren über die Saison besser. Sie haben ein paar Siege mehr geholt, aber halt auch wirklich nur 4 Stück.
Das ist halt das, aber ich meine, Houston halt in letzter Zeit waren sie halt auch einfach richtig gut unterwegs oder die letzten Wochen. Ja. Deswegen, und ich meine, es konterkariert halt auch so ein bisschen dieses Ding, peaken zur richtigen Zeit. Also klar, zur richtigen Zeit ist in den Playoffs, aber theoretisch willst du ja schon deinen Aufstieg vor den Playoffs beginnen. Aber ich fand es ganz interessant, weil ich die Studie nie wahrgenommen hatte irgendwie. Und dann, ja, wie war es auch so ein bisschen kontraintuitiv für mich irgendwie. Aber ja, aber wir sind halt immer, wie gesagt, an diesem Punkt, was ist jetzt echt, was die letzten Wochen, was die Rockets gemacht haben? Und dann haben wir halt immer noch dieses Ding, okay, wer genau übernimmt denn dann? Also dann die Guards treffen irgendwie von draußen nicht richtig. Ich meine, es ist ja auch interessant, ob dieses Possession-Game von Houston weiterhin funktioniert. Also ob sie nehmen ja, haben ja deutlich mehr Shooting-Opportunities als ihre Gegner, also sowohl Freiwürfe als auch Abschlüsse jetzt. Und gleichen halt damit aus, dass das Shooting jetzt nicht wahnsinnig gut ist. Also ich meine, wenn wir jetzt ans True-Shooting gehen, sind sie Nummer 24 in der Liga mit 55,3%. Und das gleichen sie halt aus, haben sie jetzt über die Regular Season ausgeglichen, indem sie halt einfach mehr Possessions hatten oder mehr Abschlüsse hatten als die Gegner. Und können sie das in den Playoffs, ist das auf die Playoffs übertragbar?
Ist das, sollte es doch sein, oder?
Theoretisch schon. Also, aber ist, beziehungsweise sagen wir es mal so, wenn jetzt ein Old-Ass-Team wie die Warriors kommt
und das auch noch Small-Ass ist.
Was das nächste Ding bei dieser Serie ist, warum man einfach nicht weiß, wie es läuft. Aber dass sich dann halt genau überlegt, okay, was machen die denn da? Wie können wir die denn da so aus ihrer Komfortzone herauslocken?
Dann, Moment. Da Galaxy brainst du aber ein bisschen, oder? Weil
wahrscheinlich.
Also Golden State ist, seitdem Steph da spielt und also auch in den ganzen Jahren, wo das beste Team der Liga war, sind die dümmer mit dem Ball umgegangen als jedes andere Top-Team, was ich je gesehen habe. Ja. Also haben Turnover, schmeißen die saublöd durch die Gegend, wie kaum jemand sonst. Und also Houston hat vor allem diese Possessions, weil die halt mehr Offensiv-Rebounds holen als alle anderen. Houston hat auch große Spieler. Das hat Golden State ja nicht.
Zuletzt.
Ja, genau.
Eben.
Aber selbst wenn nur Alpi da drauf ist, dann sind die trotzdem dominant beim Offensiv-Rebound. Und also Golden State startet ja mit Draymond, der keine 2 Meter groß ist, auf der 5 und Butler auf der 4. Und seitdem Kuminga nicht mehr da ist, ohne Athletik mehr oder weniger. Also ich weiß nicht, wie groß da überhaupt ihr Potenzial ist, das zu verhindern, dass Houston sehr viele Offensiv-Rebounds holt. Und also das Possession-Game muss Houston ganz klar dominieren, aber da sehe ich auf jeden Fall auch Wege für. Natürlich kann man so ein bisschen überlegen, werden sie eine Chance haben, auch dieses Double-Big-Lineup zu spielen, also wo halt Alpi plus Steven Adams plus dann auch noch oft Jabari Smith Jr., der ja auch riesengroß ist, auf der 3 spielt. Funktioniert das? Ist das irgendwie beweglich genug? Gleichzeitig spielt Golden State ja in der Regel auch mit 2 bis 3 Leuten, die gar nicht werfen können, was dann vielleicht eine Möglichkeit ist, um jemanden wie Adams auch irgendwie aus der Aktion rauszuhalten. Ist immer leichter gesagt als getan, natürlich. Und da kommen wir dann irgendwie zu dem leicht komplizierten Teil. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass grundsätzlich zumindest das Potenzial da ist für Houston, dieses Possession-Game ganz klar für sich zu entscheiden und das Golden State. Also was wäre denn deren Weg zu sagen, wir limitieren das jetzt? Sie können nicht größer werden, außer sie lassen Looney die ganze Zeit spielen, der natürlich auch ganz schön unbeweglich ist mittlerweile. Oder sie sagen, Jimmy, wir machen jetzt nur noch Pick-and-Roll-Offense durch dich, weil du bist der Einzige von uns, der nicht ständig den Ball wegwirft. Du musst jetzt auf den Ball aufpassen und alle anderen laufen um dich rum. Das wäre ja dann quasi der Konter, oder?
Was aber tatsächlich ist, seit Jimmy da ist, sind sie weniger Turnover-anfällig und sind gleichzeitig selber, haben in den letzten Wochen das Possession-Game gewonnen. Relativ deutlich. Also da, also das ist gar nicht so konträr. Also sie sind, glaube ich, auch bei 5,5 mehr Shooting Opportunities als ihre Gegner gewesen in den letzten Wochen. Und also klar,
sie generieren auch selber viel mehr Steals durch Butler, ne? Also genau, auf jeden Fall.
Und da das, also am Brett natürlich bin ich bei dir. Also außer Looney gibt es da relativ wenig Gelegenheiten beziehungsweise Möglichkeiten, irgendwie größer zu werden. Quentin Perimeter, wie du immer so schön sagst, ist da ja nicht die Lösung.
Ja, und ich meine, Podziemski ist ein guter Rebounder für seine Position, aber ich glaube, dass Houston halt auch auf den kleineren Positionen, jetzt mal vielleicht abgesehen von Van Vliet, haben sie halt auch viele Leute, die für die Position gute Rebounder sind. Ne? Also so mit Brooks, mit Thompson sowieso, der natürlich auch diese Athletik ja mitbringt. Also es wäre sehr schlimm für Houston, wenn sie die Bretter nicht klar dominieren. Natürlich kann es auch passieren, aber also das müssen sie eigentlich auf jeden Fall zu einer Hauptpriorität machen, glaube ich.
Ja, das ist einer der Schlüsse im Endeffekt, dass sie sich eine gute Chance erarbeiten. Gleichzeitig ist es halt diese Aggressivität, und ich meine, das macht die Serie ja grundsätzlich auch interessant. Also letztes Spiel famously gewonnen, plus Amen Thompson hat Curry komplett kalt gestellt und danach Ime Udoka hat gesagt, die Warriors sollen nicht weinen. Sie hätten die ganze Zeit geweint, als er ein bisschen, weil es so physisch war. Und Curry hat auch mal geweint, hat ihn sogar Crybaby genannt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. LeBron hat er schon mal als Bitch bezeichnet und Steph als Crybaby. Er hat einfach Beef mit den Gesichtern der Liga.
Ja. Und das ist natürlich das. Ich bin gespannt, in welchen Hals das die Warriors bekommen, beziehungsweise wie die Reaktion darauf ausfallen wird, weil sie ja schon auch Leute haben, die Physis, also klar, in den Playoffs darf man vielleicht ein bisschen physischer spielen, aber in den Playoffs bekommen vielleicht auch die größeren Stars der Liga den ein oder anderen Pfiff mehr. Und sie haben schon Leute, die das ausnutzen können, also zum Beispiel Jimmy Butler. Und Houston hatte auch jetzt 19 Fouls pro Spiel während der Saison. Und also zum Beispiel, was jetzt ein Weg wäre für Golden State, ist natürlich schon, jetzt nicht alles zu vergessen, was sie jetzt gemacht haben. Das halte ich persönlich für einen der größeren Fehler, den du machen kannst, weil du dir dann selber auch den Rhythmus irgendwie nimmst oder dich selber irgendwie in unbekannte Sphären begibst. Aber Jimmy den Ball ein bisschen zu geben und Freiwürfe ziehen zu lassen, das hat er die letzten Wochen auch gemacht, weil er hat ja jetzt nicht wahnsinnig viele Würfe genommen generell, aber kam auf seine Punkte halt an der Linie und damit Houston so ein bisschen vor Probleme stellen, vielleicht auch dem anderen ein oder anderen Foul-Trouble anzuhängen, das wäre vielleicht schon so ein Weg, dass Golden State das Tempo ein bisschen drosseln könnte und auch für sich Possessions rausholen oder beziehungsweise Abschlüsse rausholen kann oder in Anführungszeichen einfachere Abschlüsse als jetzt gegen Houston Stephens.
Ja, ich glaube auch, dass das extrem wichtig sein wird, also so generell die Aggression von Jimmy, weil also bei diesem letzten Duell, was die beiden Teams hatten, da haben sich ja alle auch vollkommen zu Recht ja immer darauf fokussiert, was mit Steph passiert ist, weil das halt einfach sein schlechtestes Spiel war, also auch eins der schlechtesten seiner Karriere, wo er halt einfach die ganze Zeit immer, also häufig zwei Gegenspieler gesehen hat, wirklich keinen Stich gesehen hat. Was da so ein bisschen untergegangen ist, dass Butler auch nicht, also in irgendeiner Form dieses Spiel an sich reißen konnte. Also der war da nicht der Spieler, den wir jetzt im Play-In oder auch dann gegen die Clippers teilweise gesehen haben im letzten Saisonspiel, sondern der kam da, glaube ich, auch nur auf 13, 14 Punkte. Und in den Minuten, wo Steph dann nicht drauf war, da hat Butler einfach genau diese Defense gesehen, die Steph vorher gesehen hat. Also musste auch den Ball irgendwie immer schnell loswerden, war nicht in der Lage, an Leuten vorbeizuziehen. Und ich glaube, das muss halt ein Schlüssel sein, dass er auf jeden Fall diese Aggression hochfährt und in der Lage ist, halt das Spiel auch an sich zu reißen. Und das Ding ist, wir wissen ja immer, es gibt bei Butler diesen Switch. Wir haben ihn ja jetzt auch schon gesehen. Aber er muss das halt auch gegen Houston durchsetzen können. Und Houston hat halt schon auch relativ viele Leute, die ihn verteidigen können. Also jetzt vielleicht nicht aus dem Spiel nehmen, aber zumindest die ihm körperlich was entgegensetzen können, was jetzt zum Beispiel Memphis ja einfach gar nicht hatte. Ja. Wo er dann, was hatte er, ich glaube 38, ne? Aber wo er sich auch häufig dann irgendwie Zach Edey mal rausgezogen hat, an dem vorbeigezogen ist, Jaren Jackson, der übrigens nicht wie ein Defensive Player of the Year aussah in diesem Spiel, rausgezogen hat, an dem einfach vorbeigezogen ist. Ich weiß nicht, ob das gegen Houston so funktioniert, weil Houston defensiv halt schon wirklich ein ganz anderes Kaliber ist und Leute wie Brooks oder so, wiederum wie Thompson, wie Tari Eason, ich glaube, das sind alles keine Leute, die der überpowern kann. Und das ist halt normalerweise schon auch ein Teil von Butlers Spiel, der in den Playoffs ja für ihn auch schon ziemlich wichtig ist, dass er halt einfach kräftiger ist als viele seiner Gegenspieler.
Aber er kann sie outsmarten vielleicht.
Das ist möglich, auf jeden Fall. Und deswegen, also das ist auch einer der Gründe, warum ich so, mich so oder mir so schwer tue, diese Serie irgendwie zu picken. Ich finde eigentlich sportlich, so sag ich mal, in den Margins, spricht für mich ganz viel für Houston, weil ich einfach denke, sie haben mehr Tiefe, sie haben diese Defense, der ich schon absolut vertraue, sie haben eigentlich sehr gute potenzielle Antworten auf die beiden Stärken, die Golden State hat, also offensiv, so die beiden Stars, die sie hat. Sie haben da schon, also sind besser dafür aufgestellt, jemanden wie Steph zu verteidigen, als wahrscheinlich alle anderen Teams, außer OKC vielleicht noch. Und gleichzeitig hat Golden State aber die beiden besten Spieler der Serie und sie haben die Erfahrung, die Houston nicht hat. Also jetzt mal abgesehen von Udoka, Van Vliet und Brooks, die alle ja auch schon Playoff-Serien gegen Golden State erlebt haben. Für viele andere ist es halt einfach das Playoff-Debüt und das würde ich jetzt auch nicht als Thema einfach davon vorbeischieben können, weil das halt schon einfach eine Rolle spielt, ob das, und ich einfach auch noch nicht weiß, wie schlägt sich Alperen Şengün jetzt in den Playoffs? Wie sieht er offensiv aus? Wie kann er halt irgendwie seine körperlichen Vorteile auch ausspielen? Also dieses letzte Duell zwischen ihm und Draymond fand ich schon auch sehr interessant. Also Draymond ist individuell ja natürlich, also grundsätzlich immer noch ein überragender Verteidiger, aber Şengün ist halt einfach größer und könnte den theoretisch schon halt auch vor ziemlich große Probleme stellen. Und danach soll das Thema mit den Guards, wer trifft Würfe, wer ist irgendwie in der Lage, ein Spiel da auch mal an sich zu reißen oder vielleicht auch sein Team aus dem Spiel rauszuballern, weil er es einfach übertreibt. So jemand wie Brooks oder Green, also denen ist das ja alles zuzutrauen.
Ja.
Von daher finde ich das einfach super kompliziert. Und bei der Serie würde ich irgendwie fast jedes Outcome, was man jetzt vorher sagt, würde ich glauben. Oder ich würde zumindest einen Weg dafür sehen, wie das passieren kann. Also sei es jetzt ein Sweep, sei es eine 7-Spiele-Serie und egal, wer es dann gewinnt. Es ist alles irgendwie möglich.
Du kannst dich in 10 Richtungen argumentieren im Endeffekt.
Genau.
Also in der Serie. Aber absolut, absolut. Ich bin, Şengün ist halt, finde ich, insofern interessant, weil vielleicht ist er die Frage, also er völlig, also wir stellen natürlich die Frage, wer jetzt derjenige ist, der offensiv übernehmen kann. Aber vielleicht ist das für ihn auch eine gute Serie. Ich meine, du hast die körperlichen Vorteile angesprochen. Und vielleicht, es gibt ja regelmäßig in den Playoffs irgendwelche Breakout-Stars. Vielleicht ist er einer. Also er ist zumindest ein Kandidat auf jeden Fall.
Ja.
Für mich zumindest. Und da, vielleicht ist das wirklich die Serie, nach der wir dann sagen, okay, Alperen Şengün angekommen. So, er ist jetzt ein Tier höher zum Beispiel. Und dann, das würde natürlich Houston maximal helfen, weil dann halt eine Frage beantwortet wäre. Und ich bin auch bei dir. Also diese Defense, einfach auch, weil sie so vielseitig ist und weil sie also individuell und als Team einfach so gut ist, halte ich jetzt auch für echt, gerade jetzt gegen Golden State. Es ist halt das Einzige, und das ist bei mir halt immer so ein Ding, dadurch, dass sie haben es jetzt halt schon einmal gezeigt. In diesem Spiel gegen die Warriors. Nicht, dass die Warriors jetzt wahnsinnig überrascht gewesen wären, so wie der Thompson kann verteidigen.
Und ja, die haben auch schon 5 Matchups in der Regular Season gehabt wegen dem Play-In. Ne?
Also genau,
die Teams
genau.
Kennen sich mittlerweile ganz gut.
Aber trotzdem ist es halt so, okay, wir haben das jetzt gerade gesehen und dann bin ich halt immer sehr, sehr gespannt, wie eine Reaktion aussehen kann, ob es eine Reaktion geben kann auch. Also vielleicht ist es gibt ja dann auch einfach Faktoren, gegen die diese Teams jetzt nicht ankommen. Also wenn halt Thompson einfach Curry regelmäßig gut verteidigt, ich weiß nicht, können sie ihm Fouls anhängen, was auch sehr banal, aber gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Aber ich sehe trotzdem halt schon eine Chance, dass die Rockets Golden State stark einbremsen. Und dann
sie sind halt auch einfach so viel athletischer.
Ja, eben.
Also, und also körperlich haben sie schon eigentlich auf fast allen Positionen ziemlich klare Vorteile.
Ja.
Das ist in den Playoffs schon auch sehr wichtig. Jetzt abgesehen von Erfahrung, die natürlich auch sehr wichtig ist.
Ja, genau. Und ich meine, gleichzeitig hast du jetzt den Vorteil, dass es die erste Runde ist für Golden State jetzt, dadurch, dass sie halt mehr Pausen haben zwischen den Spielen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das kann schon sehr, sehr wertvoll werden. Und ja, wie gesagt, Erfahrung ist halt irgendwie so ein Soft-Ding, weil das musst du dir ja irgendwie vorstellen, wie sich das auswirkt. Also sowohl die Erfahrung des einen, als auch die nicht so vorhandene Erfahrung der anderen. Aber es gab halt schon oft den Fall, dass dann einfach Teams dann doch nicht ganz an ihr Maximum rangekommen sind, denen diese Erfahrung halt gefehlt hat. Und deshalb es ist schon...
Was hast denn du dir als Pick aufgeschrieben? Oder warst du auch nicht in der Lage
dazu? Nee, ich habe mir einen aufgeschrieben und ich habe Rockets in 7 gemacht tatsächlich.
Ah, okay, du hast dich getraut.
Ich habe mich getraut, weil irgendwie so diese sportlichen Vorteile, die ich mir jetzt einbilde, weißt du ja, und also auch so nach den letzten Eindrücken, überwiegen für mich. Aber ich meine, Steph, Steph hat auch schon sehr, sehr viele Probleme gelöst in seiner Karriere. Also ich fühle mich auch nicht zu 100% wohl damit, zumal du ja also klar, Spiel 7 findet in Houston statt, aber dann muss halt das unerfahrene Team Spiel 7 gewinnen. Auch nicht gesagt, dass das dann funktioniert.
Ja.
Also es ist aber...
Es ist auch echt schwer, in der ersten Runde gegen Steph und Playoff Jimmy zu tippen.
Ja,
und,
genau,
eben Playoff Jimmy. Und halt Draymond. Und dann vor allem auf eine Offense, die echt... Also die mittlerweile über die Saison dann unterm Strich ganz gut wurde, aber die ja, ja trotzdem noch nicht bewiesen ist, gerade im Halbfeld. Ne? Also wenn...
Ja.
Wenn die Rockets das tatsächlich schaffen, Golden State aus dem Rhythmus zu bringen und zu Turnovern zu zwingen und halt viel Fastbreak laufen können und dann halt diese Athletik ausspielen können, dann sehe ich sie eigentlich schon im Vorteil. Also dann würde ich auch auf sie tippen. Aber vielleicht ist Golden State auch in der Lage, das halt ein bisschen,
ja, genau,
das, ja, das zu limitieren.
Ja, aber vielleicht aber auch im Halbfeld, vielleicht dann die körperliche Überlegenheit, vielleicht können sie ausspielen, vielleicht kriegen sie Schenken gut in Position, vielleicht sind sie Double Big Lineups, wenn wir dann wieder über das Possession Game oder das Abschlussspiel sprechen. Wenn dann halt Şengün, also natürlich ist Spacing im Eimer, aber Şengün darf ein bisschen powern und irgendwo in der Nähe wartet halt noch Adams auf den Offensiv-Rebound. Ich find's echt mega schwierig. Also siehst du eigentlich irgendwo eine Rolle für Kuminga, nachdem er jetzt die letzten beiden Spiele, die ja sehr, sehr entscheidend waren, nicht gespielt hat? Siehst du da irgendwas, das...
Also eigentlich, glaube ich... Ist das
die Geheimwaffe womöglich?
Geheim glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass schon mittlerweile ganz gut erkennbar ist, dass sie jetzt nicht mehr lange miteinander weitermachen werden. Aber eigentlich, wenn man sich halt anguckt, wie es in Sachen Athletik in der Serie aussieht, auch in Sachen junge Beine, was natürlich auch eigentlich ganz klar Houston favorisiert, dann, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kuminga die ganze Serie draußen sitzt.
Ja.
Und dass man irgendwann sagt, okay, so als... Also allein schon, um vielleicht auch eine mögliche dritte Scoring-Option zu haben, sollte man den irgendwie da integriert bekommen. Also vielleicht ist das Tischtuch jetzt auch zerschnitten und es wird einfach nichts mehr draus. Mhm. Aber eigentlich denke ich, dass der schon in der Serie was beitragen könnte, als einer, der ja durchaus in der Lage ist, mitzurennen. Und
würde ich auch denken, ja.
Wenn du offensiv so abhängig bist von zwei Ü35 Dudes, die natürlich auch beide krass sind, aber die halt auch beide alt sind, das über den Lauf einer Serie, gerade wenn du dann ja auch noch eigentlich davon träumst, nächste Serie entweder Minnesota oder die Lakers, vom Talent her ist das alles nicht unmöglich. Wir wollen ja weiterkommen. Da kannst du ja nicht dein ganzes Pulver verschießen. Und ich finde, die Warriors waren mit Steph und Jimmy über die letzten Wochen und jetzt gerade über die letzten Spiele schon gefährlich nah dran, ihr Pulver zu verschießen. Also ja. So Butler hat sich ja jetzt auch wehgetan, Steph hat schon einen verletzten Daumen, Draymond hat ja irgendwie Geschichte mit dem Nacken, das sind ja auch alles, die gehen ja jetzt auch nicht komplett bei 100% herein und deswegen irgendwie werden sie es halt, glaube ich, schon einen Weg finden müssen, dass irgendwann auch mal jemand anders konstant für ein paar Punkte sorgt. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Hoffnung, das macht Potts und der kann ja auch durchaus was beitragen, aber...
Oder Moody,
aber ich meine, Moody, der macht ja jetzt eigentlich meistens offensiv nicht so viel mehr, als dass er halt von Zeit zu Zeit einen offenen Dreier nimmt und manchmal irgendwie so einen Backdoor-Cut macht, aber dem gibst du ja nicht den Ball und sagst, so Moses, jetzt time to shine.
Ja.
Mit Kuminga, und ich meine, das ist halt auch nicht die Spielweise von Kerr, aber vielleicht brauchst du es über eine Serie einfach trotzdem. Und da ist Kuminga dann, glaube ich, schon so die Option, die sie halt haben.
Ja, würde ich auch denken. Vielleicht noch ein, zu Butler, weil du vorher das letzte Spiel gegen die Rockets angesprochen hast, vielleicht ist aber auch halt Play-in Jimmy einfach, also auch wenn das natürlich andere Voraussetzungen waren, aber ist das näher an Play-off Jimmy als das, was wir gegen die Rockets gesehen haben? Und vielleicht gibt es da einfach diesen Gang.
Halte ich für gut möglich.
Hast du dich jetzt in irgendeine Richtung geredet, dass du einen Tipp abgeben kannst?
Ich finde es schwer, aber ich glaube einfach, damit wir mal unterschiedliche Sachen tippen, mache ich dann jetzt einfach die Warriors. Aber eigentlich stehe ich da nicht komplett dahinter.
Okay.
Also ich schreibe jetzt einfach mal Warriors in 6 auf.
Warriors in 4.
Nächstes Mal, wenn wir reden, fühle ich mich deswegen vielleicht schon richtig doof. Ja. Mal gucken. Also ich bin total gespannt, wie diese ersten Spiele dann auch aussehen.
Ja, ich auch. Und damit, wir müssen mal weiterziehen, weil sonst sitzen wir, glaube ich, 3 Stunden.
Ich fürchte auch.
Ja. Lakers-Wolves.
Das ist auch nicht so einfach, finde ich.
Nee, ne?
Also, weil man pinselt irgendwie die Lakers so als so dominantes, resilientes Team irgendwie, finde ich, im Kopf ein, einfach weil sie diese Star-Power haben. Aber weiß nicht, ob das so stimmt. So, über die Saison ist halt Minnesota eigentlich schon, also zumindest was Net-Rating angeht, sind die halt besser. Die haben Top-10-Werte offensiv und defensiv. Das haben die Lakers nicht. Und auch über die letzten Wochen war Minnesota, was die Bilanz angeht, besser unterwegs. Und die Lakers waren auch gut. Aber also, es ist irgendwie, es ist nicht so eine eindeutige Sache, finde ich. Also deswegen ist das ja auch eine Serie. Ich kann es jetzt schon sagen, ich habe sie auf 7 Spiele getippt, weil ich einfach mir nicht so ganz sicher bin, wie das aussehen wird. Also du hast natürlich irgendwie den Faktor, Luca fühlt sich gegen Rüdiger theoretisch ganz wohl. Rüdiger gegen Five Out ist immer ein interessanter Test und das werden die Lakers ja schon relativ viel spielen, schätze ich mal. Ja. Gleichzeitig dann auch, sie haben auch dann gar keine Rim Protection, wenn Edwards sich entscheidet, ich könnte jetzt auch mal zum Korb gehen, was er gegen dieses Team tun sollte, weil, also was machen die denn dagegen? Die haben, wenn Hayes nicht drauf ist, haben sie null Rim Protection.
Ja.
Man kann dann vielleicht versuchen, LeBron da irgendwie in der Nähe zu positionieren, aber das ist ja auch irgendwie viel Last und viel Verantwortung, was dann über so eine Serie auf den zukommt. Und die Wolves haben ja auch die Möglichkeit, kleiner zu spielen. Also wenn sie halt Reed auf die 5 packen, dann büßen sie natürlich defensiv ein bisschen ein, sind aber haben aber gleichzeitig auch ein Stilmittel, wo ich nicht weiß, wie die Antwort der Lakers darauf aussieht. Mhm. Was halt wieder Small Ball versus Groß und der Lakers Small Ball ist nicht wirklich small, weil die Spieler natürlich für die Position alle groß sind. Aber wie gesagt, es fehlt halt so ein bisschen diese Absicherung in der Mitte.
Ja.
Und das ist dann irgendwie schwer. Und weißt du, dann bin ich mir nicht sicher, kann Conley in der Serie defensiv zurechtkommen in irgendeiner Form? Mhm. Der ist halt für die Offense schon wichtig, weil er einer der wenigen Timberwolves ist, die passen können.
Ja, Shooting, organisieren können,
Shooting bringt er natürlich, aber wenn die Lakers, die halt diese beiden Mismatch-Hunter haben, plus dann ja auch noch Reeves haben, der auch einfach zu groß für Conley ist und den auch irgendwie schätzungsweise ein bisschen überpowern kann, ist kompliziert. Dann haben die Timberwolves aber drei sehr gute Flügelverteidiger, was gegen die Lakers nicht ganz unwichtig erscheint. Also mit Nikhil Alexander-Walker, mit Anthony Edwards, mit Jaden McDaniels.
Ja.
Luca ist zu sehr Brummer für McDaniels, das haben wir letztes Jahr gesehen, aber wer weiß, ist trotzdem nicht so schlecht. Dann läuft da noch Julius Randle rum, weißt.
Ja.
In engen Spielen vertraue ich 1000-mal mehr auf die Lakers als auf die Timberwolves, die halt einfach, finde ich, manchmal ganz schön dusselig sind.
Ja.
Du hast, wenn die Playoffs losgehen, hast du bei Julius Randle in der Regel also einen ziemlichen Rücklauf, was die Produktion das angeht. Krass, aber er war über die letzten Wochen halt einfach gut, muss man schon auch sagen. Und ja, also am Ende, ich habe einfach viele Stichpunkte für die Serie und weiß aber absolut nicht, was ich daraus jetzt am Ende machen soll.
Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich meine, was du gesagt hast, dass den Lakers Rim Protection fehlt gegen Ant auf jeden Fall. Gleichzeitig haben sie sich halt als Team oder bewegen sie sich halt als Team defensiv sehr, sehr gut, rotieren sehr gut und können sich auch sehr, sehr gut zusammenziehen, so rund um die Zone.
Das heißt, ja, aber also über die letzten 20 Spiele der Saison haben sie, glaube ich, ein Top 3, also hatten sie das 23. beste Defensiv-Rating.
Ja,
also sie sind ja schon auch wieder ganz schön eingebrochen.
Ja, genau, weil das ist halt, da bin ich ja jetzt gespannt, weil JJ Redick ja schon so dieser auf den Punkt-Coach war dieses Jahr, regelmäßig fand ich. Jetzt sind wir halt wieder, genau, jetzt sind wir halt auf dem Punkt Playoffs. Und dann ist die Frage, auf den Punkt kann das, weil wir kennen es ja bei Redick auch nicht, also ist das auf dem Punkt, heißt das ein Spiel, heißt das zwei Spiele, heißt das eine ganze Serie, wie ist das denn, wenn Minnesota Lösungen findet? Und ich finde da schon, also das Ant, es gibt auch für Ant genügend Leute, die er sich rauspicken kann.
Alle. Es gibt keinen Lakers-Verteidiger, der irgendein Problem für den darstellt.
Ja, genau. Und
also auch Finney Smith nicht, der ja ein guter Verteidiger ist, aber der ist zu langsam für Ant, wenn der ein Turbo zündet.
Und Ant ist halt auch nicht mehr nur slashen, sondern Ant war letztes Jahr auch schon, ging ja die Tendenz auch drin, aber er ist jetzt halt auch einfach ein extrem gefährlicher Schütze von draußen.
Naja, hat die meisten Dreier getroffen diese Saison.
Ja, und das finden die Lakers da wirklich eine Antwort? Und bei Doncic sind wir natürlich schon mal so diese Wolfslayer sozusagen, ja, das, aber solche Sachen funktionieren halt so lange, bis sie dann vielleicht auch mal nicht mehr funktionieren. Also Minnesota wird sich schon Gedanken gemacht haben nach den letzten Playoffs und jetzt ist natürlich auch noch ein ganz anderes Setup außenrum. Da läuft jetzt zwar LeBron rum, da läuft Reeves rum. Aber
ich glaube halt, dass die Lakers.
Ist halt alles noch nicht so.
Ja. Sag du deinen Tag zu Ende dann.
Es ist halt alles nicht. Es greift halt alles noch nicht so ineinander, wie es bei den Mavs schon ineinander gegriffen hat. Also weißt du, so von der Abstimmung her, man kennt sich jetzt halt noch nicht so. Ja, genau. Deswegen halt, kann Luca so jetzt gegen die Timberwolves, die ihn jetzt noch besser kennen, die auch motiviert sein werden. Bisschen platt, aber kann er das nochmal so wiederholen? Kann er das nicht wiederholen? Ant kennt die Playoffs besser, also beziehungsweise die Belastung der Playoffs, war ja auch ein Thema nach dem letzten Jahr. Genau, aber jetzt du wieder. Sorry, ich wollte jetzt nicht noch weiter weg.
Nee, alles gut. Ich habe nur, also ich glaube, dass die Lakers Defense eigentlich schon ganz schön viele Lücken bietet und Angriffsfläche bietet. Ich weiß einfach nur nicht, ob die Timberwolves clever genug sind als Offensivteam, um die konstant zu bestrafen. Das ist eigentlich so der einzige Grund, warum ich mir schwer tue, einfach zu sagen, eigentlich sollte Minnesota das sogar schaffen. Weil, also auch hier, die sind auf jeden Fall das tiefere Team. Die bringen mehr Qualität von der Bank rein. Also allein schon Reed und Nord, das sind ja schon einfach beides richtig gute Spieler. So. Und gleichzeitig sind sie halt einfach, es fällt schwer, dieser Offense zu vertrauen, selbst wenn sie über die Saison dann ja Resultate produziert hat. Aber ich weiß nicht, also auch, ich meine, sie hatten ja jetzt auch gerade erst vor kurzem nochmal dieses Spiel gegen die Bucks gehabt, wo sie, glaube ich, eine 24-Punkte-Führung im vierten Viertel noch verzockt haben, einfach nur, weil die Bucks gemacht haben, wisst ihr was, wir spielen jetzt mal eine Zone. Und die Timberwolves, eine Zone? Was ist das denn? Das haben wir noch nie gesehen, so ein Scheiß. Ja. Also das spricht halt nicht unbedingt für die Reife des Teams. Und ich glaube, dann hast du halt schon diese Basketball-Brains von Luca und LeBron, die halt schon einigermaßen ausgeprägt sind. Und deswegen bin ich jetzt am Ende, tippe ich auf die Lakers, aber in 7. Und ich fühle mich auch nicht so richtig gut dabei. Weil ich musste auch schon ein bisschen daran denken, nicht, dass die Lakers jetzt so wären wie die Suns letztes Jahr. Aber da habe ich den Fehler in der ersten Runde gemacht, auf die Suns zu setzen, weil ich einfach dachte so, das ist irgendwie kein gutes Matchup so für Minnesota, weiß ich nicht und so. Und dann haben sie die halt gesweept. Ja. Also war dann komplett dominant. Und also ich erwarte jetzt nicht, dass das so eine deutliche Serie wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so diese auch hier eigentlich athletischen und körperlichen Vorteile, dass das schon eigentlich für die Wolves sprechen sollte. Mhm. Deswegen kompliziert. Aber der offizielle Pick ist Lakers in 7.
Lakers in 7, okay. Pass auf, ich gehe tatsächlich dagegen. Ich habe Wolves in 7.
Ja, aber dann müssen sie ja in der Kryptogrube gewinnen.
Ja.
Würden Im sie siebten
tun.
Spiel.
Würden sie tun.
Okay, das muss dann aber ein deutliches Spiel sein. Meine, wenn das eng wird, dann
wenn das eng wird, packen die Lakers die Zone aus. Alles gut.
Absolut.
Aber ich meine, sie haben auch letztes Jahr in Denver in Spiel 7 gewonnen, ne?
Ja, das stimmt.
Ein Meister.
Schon. Das stimmt schon.
Und nach 20 Punkten Rückstand oder was war's?
Hatten sie noch Karlchen Towns, aber ja, absolut.
Der hilft natürlich. Und Randle ist schon krass. Also der in den Playoffs 34% aus dem Feld, 28% von draußen.
Ja, ist da, schon. Ich meine, andererseits muss man natürlich sagen, in New York war er war ja dann auch die Offense, ne? Also er war der Spieler, der da alles machen musste.
Ja.
Und wo natürlich auch jedes Team sagen konnte, okay, Julius, wir haben uns jetzt mal was überlegt, was du in der Regular Season noch nicht gesehen hast.
Ja.
Und da wusste er halt nichts zu. Hier, die Wolves, da schmeißt halt Ant die Show.
Der Anton macht das.
Genau. Und also da ist auch immer, finde ich, die Gefahr so ein bisschen gegeben, dass er es da übertreibt und dann halt alles nur an sich reißt und es zu eindimensional wird. Das würde dann wieder den Lakers in die Karten spielen, aber vielleicht schaffen die beiden es ja auch so eine, also dann schon eine A- und B-Rolle zu spielen, aber wo Randle dann halt auch irgendwie seine Stärken ausspielen kann und dann vielleicht das erste Mal eine gute Playoff-Serie spielen kann. Hat er bisher noch nicht, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der fertig wäre mit seiner Karriere und dass es unmöglich wäre, dass das mal passiert.
Absolut. Und ich meine, wie du sagst, es besteht natürlich die Gefahr, dass sie ihm den Ball zu oft geben und er zu sehr Bullyball spielen soll. Und gerade, ich meine, jetzt Hachimura zum Beispiel ist ja physisch, kann ja physisch auch gut dagegen halten. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit, LeBron so ein bisschen müde zu machen, wenn sie es irgendwie hinkriegen, da irgendwie einen Switch zu erzwingen, dass Randle regelmäßig gegen LeBron zu Werke geht und der sich dann so ein bisschen aufreiben muss. Also dass dann so kleine Seitengeschichten dann irgendwie am Ende sind, die auf lange Sicht der Serie, wenn wir beide sagen, es geht über 7, dann irgendwie helfen könnte. Ich meine, ich habe noch einen interessanten Stat gefunden. Die Lakers nehmen seit Doncic da ist die drittmeisten Dreier. Die Wolves erlauben die sechstwenigsten. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Kriegen sie es irgendwie hin? Ich meine, Luca kann diese schweren Dreier treffen, aber wenn die Wolves Defense es schafft, dass er halt sehr, sehr viele contestete Würfe nimmt von draußen, sehr, sehr viel Stepback-Dreier nimmt, sehr, sehr viel, dass halt da nicht so ein richtiger Rhythmus aufkommt. Ich meine, da rennt halt immer noch LeBron rum und das ist immer noch, keine Ahnung, noch 8 Sekunden auf der Shotclock, dann kommt er halt irgendwie hoch, du gibst ihm den Ball und er macht irgendwas damit. Zumal er Reeves auch noch das Feld breit macht. Also es ist schon, glaube ich, schwer, diese Offense irgendwie dauerhaft zu bremsen. Aber Minnesota theoretisch hat da echt viele Möglichkeiten mit seiner Defense als Team, aber auch halt, wie bei Houston auch individuell. Also es ist eine coole Serie, auf jeden Fall auch, finde ich.
Ja, absolut.
Aber wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal, wo es in 7 ist. Also ich bin sehr gespannt auch auf Playoff End, weil Playoff End letztes Jahr war schon ziemlich geil, hatte aber echt noch seine Fehler. Ich bin gespannt, ob wir jetzt noch weniger Fehler sehen, weil wenn wir noch weniger Fehler sehen, dann, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, in der ersten Runde hatte er keine Fehler. In der zweiten waren auch nicht so viele. Ja. Dann in der dritten, da kam er dann an seine Grenzen, das hat man schon gemerkt. Aber
und
die Lakers jetzt sind nicht so ein Defensivteam, wie es die Mavs vergangene Saison in den Playoffs waren. Muss man einfach auch ganz ehrlich dazu sagen.
Und ich meine, Luca hat letztes Jahr, er hat es gut gemacht, aber Luca mag jetzt Physis auch nicht so gerne. Also du kannst Luca schon auch so ein bisschen dann in so Nebenkriegsschauplätze verwickeln.
Also, ja, wobei ich nicht weiß, ob die Wolves das so gut hinkriegen. Also gerade weil Jaden McDaniels auch jemand ist, der ständig Foul-Trouble hat.
Ja, stimmt.
Und weil er einfach zu dünn ist für Luca. Also das hat man ja letzte Saison auch schon gesehen.
Ja, das stimmt. Auch das wird schön. Und jetzt kommen wir zur spannendsten Serie im Westen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Da sind wir uns schon zweimal absolut unsicher.
Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das die eindeutigste Serie. Ich weiß es nicht. Clippers 18-3 Finish. Beste Offense der letzten 21 Spiele der Liga, wenn Kawhi gespielt hat. Dazu noch eine brutale Defense. Unglaublich viele Guard-Defender. Einen der ekligsten Guard-Defender, Point-of-Attack-Defender der Liga mit Chris Dunn. Einen langen, athletischen Defender mit Derrick Jones Jr. Smart mit Batum. Dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Physis mit Kawhi, auch wenn der kein perfekter Guard-Defender ist. Sie haben.
Und dann hast du noch Ben Simmons.
Und dann hast du noch Ben Simmons, genau. Wobei du da halt offensiv, da ist dann halt auch, dann macht Denver mal kurz Zone, dann ist das
kannst du mit Chris Dunn auch machen. Wobei der traut sich wenigstens.
Der traut sich was, genau. Also, aber genau, und dann hast du halt aber mit James Harden noch einen sehr, sehr guten Manipulator, wo natürlich auch immer Playoff-Fragezeichen da sind. Du hast mit Kawhi einen, der, ja, glaube ich, wieder ganz gut angekommen ist, würde ich sagen.
Könnte man so ausdrücken, ja.
Da hat sie wieder ein bisschen reingespielt. Hast und noch dazu einen der krassesten Playoff-Performer der letzten Jahre mit 29,3, also zwischen 2017 und 2020 habe ich gefunden, 29,3 Punkte, 63,3 True Shooting in 60 Playoff-Spielen. Kannst du so machen.
Ich habe gestern erst, da habe ich mich, also nur ganz kurze Side-Note, da habe ich mich nämlich mal gesehen und verstanden gefühlt von Nate Duncan, der halt auch so über Kawhi ein bisschen gesprochen hat und meinte, dass für ihn ganz klar ist, dass der Playoff-Peak von Kawhi höher ist als der von Kevin Durant. Und ich so, endlich sagt's mal jemand, weißt? Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Natürlich sieht man den seltener, diesen Playoff-Peak.
Ja.
Der war schon, also die besten Runs von dem, die wir gesehen haben, waren halt einfach unglaublich. Sie waren nur fast alle auch immer kurz.
Sie waren zu kurz.
Weil sie dann abgebrochen wurden durch Verletzungen. Aber weißt du noch, wie der gespielt hat? Weiland vor der Pachulia-Nummer da? Das war ja im ersten Spiel, ne? Aber bis dahin war er einfach vollkommen wild unterwegs.
Ja. Naja. Kawhi war schon, also Kawhi zu seinen Hochzeiten war selber nicht zu stoppen. Und hat aber andere permanent gestoppt. Also war schon krass.
Ja. Ist gar nicht und so. Und er sah in letzter Zeit schon ein bisschen aus wie der Typ. Also vielleicht nicht ganz so schnell. Und also ich habe wie jeder andere natürlich auch berechtigte Zweifel daran, dass das über eine Serie geht, weil wir das halt schon wirklich sehr lange nicht mehr gesehen haben, dass er eine ganze Serie überhaupt absolvieren konnte. Aber also auch da gegen Golden State, wie er gegen Jimmy auch Bully Ball spielen konnte. Und normalerweise kann das fast niemand gegen Jimmy. Wie er sich, also weder von Butler noch von Draymond irgendwie auch davon halt so richtig hat abhalten lassen, zu seinen Spots zu kommen. Das ist halt schon ziemlich einzigartig. Und wenn der Typ da ist, dann ist das für mich sogar ziemlich klar, wen ich in der Serie tippe. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, der steht jetzt die ganze Zeit zur Verfügung und spielt immer so.
Ja.
Weil dann glaube ich, dann sind die Clippers einfach besser.
Ja, bin ich auch. Also meine Frage wäre gewesen, kannst du mir Was spricht aus deiner Sicht für die Nuggets außer Jokic und Kawhis Körper? Also das war so, hast du da was?
Naja,
das ist ein bisschen gemein, so die zwei Hauptfaktoren für Denver, aber weil ich finde schon, wenn man es Jokic ist, klar, der beste Spieler der Welt, der sehr viel Möglichkeiten machen kann und Kawhi, klar, wenn Kawhi nicht spielt, sieht schlecht aus für die Clippers, aber abseits dessen, also tue ich mich einfach wahnsinnig schwer zu sagen, ja, da hat Denver irgendwie Vorteile. Zumal, wie gesagt, also sie hat also die Clippers Murray einbremsen können, was ja sehr, sehr entscheidend ist aus
meiner Sicht. Murray ist ja, also noch nicht ganz auf Kawhi-Level, aber auch jemand, der auf jeden Fall immer irgendwas hat und der ja auch jetzt gerade erst von einer Verletzung wiedergekommen ist und noch nicht irgendwie auf...
Ehrlich gut performt, natürlich, dürfen wir nicht vergessen.
Nicht ganz, aber schon auf einem sehr hohen Level manchmal. Das ist letztes Jahr ja nicht, aber sonst haben wir ihn in den Playoffs schon auch ziemlich krass gesehen.
Ja.
Aber, also wie du gesagt hast, die Clippers haben sehr gute Möglichkeiten, glaube ich, den ackern zu lassen. Wir haben letzte Saison, wie schwer der sich teilweise mit Physis tut gegen die Timberwolves, weil absolut. Er da echt in mehreren Serien gar kein Faktor, in mehreren Spielen gar kein Faktor gewesen ist. Die Gefahr sehe ich hier auch. Zumal man einfach nicht weiß, wie sehr der jetzt im Rhythmus ist. Ich glaube, 2 Spiele oder so hat er erst gemacht, seitdem er wiedergekommen ist, oder 3.
Ich glaube, nach Malones Entlassung kam er zurück. Vielleicht war es auch einfach nur vorgetäuscht alles.
Das kann sein. Ich meine, die Spiele haben sie zumindest alle gewonnen unter Edelman. Von daher, vielleicht läuft es auch einfach. Nee, also ein Faktor wäre vielleicht noch, dass es gibt nicht viele Leute in der Liga, die gegen Kawhi in guter Form zurechtkommen. Aber Gordon ist zumindest einer, der sich von dem nicht überpowern lassen kann, glaube ich. Weil Gordon selber absoluter Muskelbiber ist. Gordon ist natürlich gleichzeitig auch für die Help-Defense des Teams sehr wichtig. Wenn der dann 1-gegen-1 abgemeldet ist, dann bietet das vielleicht wieder mehr Angriffsfläche für Harden. Harden wiederum ist, wie du schon gesagt hast, weiß man in den Playoffs auch immer nicht so genau, was man bekommt. Aber ja, du hast mich nach Punkten gefragt, die für Denver sprechen. So viele fallen mir tatsächlich einfach auch nicht ein. Also weil ich auch dachte, bei Denver ist eigentlich ziemlich cool, dass deren Offense nicht von Dreiern oder Shooting-Varianz abhängig ist, weil sie wenig Dreier nehmen, viel halt durch dieses Two-Man-Game durch Jokic und Murray irgendwie möglich machen oder einfach durch das, was Jokic für sich irgendwie macht und Cutting und so. Und dann holen sie halt eigentlich auch noch extrem viele Offensive-Rebounds und generieren daraus dann leichte Punkte. Also das ist ja auch so ein Ding, dass Jokic teilweise das Ding 3-mal tippt, bis es reinfällt. Die Clippers sind aber das beste Team beim Defensive-Rebound. Also die erlauben da in der Regel extrem wenig und sie haben mit Zubac jemanden, der Jokic mit Sicherheit nicht stoppen wird, aber der den, ja, wie soll man es am besten ausdrücken, der ihn, glaube ich, schon arbeiten lassen kann und der nicht permanent irgendwie noch kommt mal noch jemand und noch jemand her, also dass da irgendwie automatisch Double-Teams gezogen werden, das glaube ich eher nicht. Also außer Jokic schafft es halt, den Foul-Trouble zu bringen, weil
das ist halt ein Ding, ja.
Einen richtigen Backup-Center haben sie ja nicht, deswegen haben sie dann ja auch häufig mit Simmons jetzt in letzter Zeit dann noch gespielt und halt so Small-Ball. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, aber Zubac ist ja eigentlich jemand, der das ganz gut hinbekommt, nicht ständig in Foul-Trouble zu sein und deswegen ja auch für einen Center hohe Minuten gehen kann.
Ja.
Und wenn er dazu in der Lage ist, dann spricht halt einfach schon eigentlich sehr, sehr viel für die Clippers.
Ja. Gerade auch so Kleinigkeiten, wie das halt Jokic auch beim Rebound mehr arbeiten muss gegen ihn, ne? Also ja. das sind halt, wie gesagt, das ist in einem Spiel okay, aber über eine Serie kann das halt schon so ein paar Prozentpunkte dann irgendwie kosten.
Und es gab ja über die letzten Jahre auch, haben teilweise Teams, die gegen Denver Erfolg hatten, haben ja auch so, lass Jokic von einem Forward verteidigen und den Center dahinter so ein bisschen roam. Das kann LA eigentlich auch spielen. Also ja. Hätten sie schon ein paar Leute, die sie dafür nehmen können. So Kawhi kann das von der Kraft her machen.
Ja.
Harden ist auch ein Post-Defender. Wer weiß, das ist die beste Rolle für Harden als Verteidiger. Stimmt. Ich weiß nicht, ob die sich das trauen.
Aber wäre geil.
Also der natürlich auch vor der Größe schon einiges abgibt. Aber ja, Tyronn Lue wird halt alles ausprobieren. Warum nicht?
Und ich meine, Harden so unten mit schnellen Händen gegen Jokic, also einfach so ein bisschen nerven und halt physisch dagegenhalten.
Ja, ich weiß nicht, ob das zu riskant ist, aber also um es einfach mal so als Look, einfach auch mal um zu sehen, was passiert.
Ja.
Warum nicht? Und sie haben halt in dieser Defense schon echt viele gute Optionen, also wie du schon angesprochen hast. Natürlich haben sie auch mit Harden jemand, den man so als Team-Defender auch schlecht aussehen lassen kann, der sich aber, finde ich, also für seine Verhältnisse hat er auch eine ganz gute Defensivsaison gespielt. Und also wenn Kawhi so gut ist wie jetzt gerade, dann ist man ja auch nicht so zu 100% davon abhängig, dass Harden die ganze Zeit auf dem Court steht. Und also, wie gesagt, eigentlich hat LA, glaube ich, die Mittel, um diese Serie zu gewinnen.
Ich meine, sie haben auch noch Norman Powell, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne?
Ja.
Der ohne Kawhi die Offense mitgetragen hat, zumindest was Scoring anging, jetzt halt nach Kawhis Rückkehr so ein bisschen Probleme hatte, aber der auch offene Dreier treffen kann. Und wenn Denver aggressiv verteidigt gegen Pick and Roll, dann irgendwo auf der ballfernen Seite stehen kann oder sowas. Also,
ja, und Denver hat nicht viele gute Individualverteidiger. Das heißt, es gibt dann für so jemanden, der halt eher so die dritte Geige ist, wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben.
Ja, ja. Und da kann Paul dann ein sehr, sehr großer Faktor werden. Also Ich meine auch das Ding, Jokic on-off, also wenn du sagst, okay, vielleicht kann Murray dann ein bisschen tragen, aber wenn Murray halt permanent gegen Derrick Jones oder Batum oder Chris Dunn oder wen auch immer steht, vielleicht gegen Simmons teilweise auch, wie gesagt, Simmons bin ich sehr, sehr skeptisch, weil ich einfach nicht weiß, wie offensiv spielbar Simmons ist, beziehungsweise ich tendiere dazu, dass Simmons auf dem Feld ist, der Defense schon zu sehr erleichtert, als dass du ihm ganz große Minuten geben kannst.
Große Minuten würde ich
mir vorstellen. Aber halt für Murray, also es wird schon eine sehr, sehr, wenn man jetzt auch so die Wurfserie, die du ja angesprochen hast, vom letzten Jahr so ein bisschen als Maßstab nimmt, wird es, glaube ich, schon halt eine extrem, also einfach unglaublich unangenehm. Und dann können die Minuten ohne Jokic halt noch komplizierter werden. Plus da irgendwie, wie du gesagt hast, Jokic muss sich mehr aufreiben. Ich weiß nicht, ob ich Kawhi gegen ihn stellen würde. Also einfach nur, weil ich Kawhi nicht verheizen wollen würde, glaube ich. Also weil das halt schon sehr, sehr, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch so fit. Also er spielt ja viel. Ne? Also vielleicht ist es so, alles geht.
Nee, ich meine auch nicht über ein Spiel, aber vielleicht so letzten drei Minuten von der Crunch-Time.
Warum absolut, nicht? Klar. Ja, vielleicht schon. Ja, es könnte, oder mal eine Possession oder zwei Possessions. Kann ja schon reichen, um einfach mal so ein bisschen Rhythmus rauszunehmen.
Aber vielleicht macht Zubac es auch einfach so gut, dass es gar nicht nötig ist, genau. Weil die Clippers, also weil er das im 1 gegen 1 macht und Jokic zwar scored, aber Schwierigkeiten hat, andere Leute mit einzubeziehen. Ja. Und also alleine wird er sie nicht schlagen können. Also
genau.
Vielleicht funktioniert es auch so.
Und die Clippers haben auch Möglichkeiten zu sagen, eben, Jokic, mach mal, aber die anderen halt nicht.
Ja.
Also, ich habe Clippers in 6.
Habe ich auch, da stehen.
Also, es ist irgendwie, und vielleicht denken wir auch zu viel nach, es ist Clippers in 5 oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwie, also, wenn sich Kawhi nicht verletzt, aber das ist für mich das große Wenn.
Ja. Ja, und vielleicht macht Jokic auch einfach Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Und
aber wie viel will er denn noch
schlägt
machen?
Schlägt die im Alleingang. Ja, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Also zumindest denke ich das. Also aber ja.
Vielleicht macht ja auch David Edelman jetzt alles anders und sagt, ja. Freunde, wir könnten ja auch mal anfangen, doch ein paar mehr Dreier zu nehmen.
Stimmt. Michael Porter irgendwie 12 pro Spiel auf einmal.
Das sollte der seit Jahren tun eigentlich, meiner Meinung nach, mit dem Wurf, den er hat.
Absolut, absolut. Ja.
Vielleicht sehen wir Westbrook nie wieder. Eigentlich ist es ja auch eine Westbrook-Revenge-Series.
Naja, ich weiß nicht, für wen das dann spricht, aber...
Ja, das weiß ich auch nicht. Ja.
Also beziehungsweise ich hab eine Idee, für wen das dann sprechen könnte. Das ist nicht unbedingt sein Team. Ja. Aber, ja.
Naja, also ich fürchte, die Clippers machen es.
Ich glaube fast auch.
Austin.
Austin, Celtics Magic.
Ich denke, die Celtics machen es.
Ich denke auch. Ich denke auch über... Die Magic haben das Duell in der Regular Season gewonnen, ne? 2-1.
Und? Jo. Hast du mal geguckt, wer da so gespielt hat?
Nein.
Ja, das würde ich dir dann empfehlen. Also bei einem der Siege hat Boston keinen Starter dabei gehabt.
Ja.
Und bei dem anderen war mindestens Tatum nicht dabei, Rest weiß ich nicht mehr. Und wer bei Orlando gespielt hat, ist auch in jedem Spiel unterschiedlich gewesen. Also das ist ein Muster ohne irgendeinen Wert.
Die Saison Orlandos in a nutshell.
Genau.
Eigentlich. So, wer bei denen gespielt hat, war immer anders. Ich würde das auch nicht. Ich dachte, ich erzeuge ein bisschen Spannung, bevor wir sie dann relativ schnell rauslassen. Aber
kannst alles in der Pfeife rauchen.
Am Ende schafft's Orlando ganz gut, den Dreier zu verteidigen, wobei da natürlich auch Jalen Suggs eine große Rolle gespielt hat im Laufe der Saison, der jetzt nicht dabei ist, aber Orlando ist auf, Orlando gibt weniger Dreier als jedes andere Team. Boston möchte den Dreier gewinnen, das Dreier-Duell gewinnen. Boston hat aber auch einfach unfassbar viele Möglichkeiten und Jalen Brown, vielleicht kleines Fragezeichen, also Gesundheit fehlt.
Ist auf jeden Fall ein Fragezeichen.
Wie fit ist er? Wie wichtig ist er dann auch? Behandelt man ihn so ein bisschen wie Porzingis letztes Jahr? Also er spielt eher, wenn man mal kurz ein Statement braucht. Nach der Saison tue ich mich schon schwer, Orlando wirklich eine Chance einzuräumen, einfach weil einfach zu viel schiefgelaufen ist und weil einfach zu wenig Rhythmus da ist. Also wir haben ja letztens auch gesagt, Banchero hat sich deutlich gesteigert, ist in letzter Zeit ist deutlich effizienter geworden. Vielleicht ist das irgendwie so eine Möglichkeit, dass sie da noch ein bisschen mehr nach innen gehen. Aber irgendwie, Jalen Suggs ist halt schon sehr, sehr bitter, dass er ihn halt am Perimeter fehlt, als Point of Attack Defender, auch als derjenige, der die Defense so ein bisschen nicht anleitet, aber halt so die erste Prise so auf Boston Spiel streut.
Und ich finde, der fehlt mehr offensiv, um ehrlich zu sein. Also, der ist natürlich auch da gut, aber der ist, also defensiv natürlich, ist der, ist Suggs auch super, Aber das ist auch jemand, der den Dreier halt genommen hat. Das macht bei Orlando niemand. Ja, also du kannst ja auch Anthony Black Point of Attack Verteidiger sein lassen. Da gibst du nicht so viel ab. Der ist super. Aber der trifft ja nichts.
Ja.
Orlando ist halt trotzdem, die sind ja auch ohne Sacks über große Teile der Saison, haben sie die zweitbeste Defense der Liga. Also das ist wirklich nicht die
Problemzone, die sie haben. Lass mich anfangen, für die Balance des Teams einfach. Weil du eben mit ihm, also du hast ja auch sehr, Corey Joseph lang oder startet ja teilweise, weil er den Dreier nimmt.
Genau.
So, genau. Und dann halt gibst du halt wieder Defensives her. Aber so halt, so dieses Suggs gibt dir im Endeffekt beides und für die Balance, die geht dir halt so ein bisschen, geht dir halt ein bisschen flöten. Und dann ist halt Boston einfach bietet Orlando weniger Mismatches an, die Boston irgendwie jagen kann. Aber das, glaube ich, kann jetzt, glaube ich, ist auch nicht der ganz große Faktor. Zumal Tatum, glaube ich, mittlerweile auch einfach oder längst an seine Punkte kommt, wenn er an seine Punkte kommen will.
Wenn Joseph und Cole Anthony oder einer von beiden auf dem
Court sind, dann
ist immer schon ein Ansatzpunkt.
Dann auf jeden Fall. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, Black spielt, also defensiv, aber
Dann müssen sie hinten einfach nur stehen und den Rebound einsammeln, weil Orlando keine Punkte macht. Nee, also ich glaube, für mich ist es eigentlich, man kann das auch super kompliziert machen, aber für mich ist es irgendwie in der Serie die Frage, gibt es irgendeinen Weg, wie Orlando es schafft, ansatzweise mit den Celtics mitzuscoren?
Also, den gibt's nicht.
Ich sehe den zumindest nicht.
Ja, oder so, ja.
Ja. So in einem Einzelspiel vielleicht, wo dann halt so jemand wie KCP oder jetzt auch Anthony im Play-In halt mal auch ein bisschen heiß läuft, paar Punkte beisteuert und sich das Feld so ein ganz kleines bisschen öffnet. Das kann Orlando bestimmt mal gewinnen, zumal wir wissen ja auch, dass die Celtics eigentlich nie eine Serie in 4 gewinnen, weil die meistens so wenigstens ein Spiel haben, wo sie so ein bisschen rumdaddeln, sag ich mal, und so ein bisschen den Faden verlieren. Und also die haben traditionell schon mit der Größe und Physis der Magic so ein bisschen Probleme. Also
ja.
Orlando hat es schon recht häufig geschafft, so die so ein bisschen, sag ich mal, runterzuziehen und das Spiel so ein bisschen langsam zu machen. Und da kann Orlando dann sicherlich auch mal eins gewinnen. Also das halte ich schon absolut für möglich. Aber ich glaube, über so eine Serie mit der Offense mitzuhalten, wenn man einfach nur sieht, Boston hat über die Saison, glaube ich, 18 Dreier im Schnitt getroffen. Orlando hat im Schnitt keine 12 getroffen und hat halt keinen einzigen konstanten, richtig guten Shooter im Team. So, deren Höchstwert sind irgendwie 35% von einem Spieler. Und das ist, glaube ich, Corey Joseph, der mit der Zielscheibe auf dem Rücken rumlaufen würde, wenn er denn viel spielt in dieser Serie. Und dann fällt es mir einfach schwer. Also ich kann mir halt vorstellen, dass selbst wenn Boston hier jetzt kein reines Offensivfeuerwerk abbrennt, dass es trotzdem auf der Gegenseite schwer wird, weil sie in der Lage sein werden, Franz und Paolo mehr oder weniger zu Isoball zu zwingen, weil es so ein bisschen an Alternativen einfach fehlt. Und weil sie da auch, ich glaube, sie werden sich mit so ziemlich jedem Matchup wohlfühlen, das zu switchen. Und dann ist es echt brutal schwer für Orlando, irgendwelche Vorteile zu kreieren. Und wenn Boston das schafft, den Ring zu beschützen, wo Orlando natürlich traditionell irgendwie relativ viele Abschlüsse nimmt und also was eigentlich so ihre einzige Stärke in der Offense ist, dann, ja, weiß ich nicht, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie Orlando das gestalten soll und also so richtig offen gestalten soll über eine Serie.
Mir auch. Also ich meine, der entscheidende Faktor ist halt auch einfach, also selbst wenn Orlando Boston ein bisschen einbremsen kann, sie sehen halt auf der anderen Seite ein sehr, sehr gutes Defensivteam und sind selbst offensiv halt alles andere als explosiv. Also
das genau, das ist der springende Punkt.
Und da sehe ich jetzt auch wenig Möglichkeiten. Also ich habe es dann auch, um es kurz zu machen, ich habe Boston in 5, also vielleicht mal ein Spiel, in dem Franz heiß läuft, in dem Banchero vielleicht heiß läuft, in dem dann Boston wirklich Probleme hat mit der Physis, aber insgesamt einfach sehe ich zu wenige Möglichkeiten bei Orlando einfach, weil die Diskrepanz einfach zu groß ist zwischen beiden Offensiven und wie gesagt, defensiv sind einfach beide extrem gut.
Ja. Und Boston kann halt beides und Orlando kann bisher nur eins. Und
genau.
Also das ist dann letztendlich wahrscheinlich die relativ einfache Lösung, außer die Magic schocken uns alle.
Wer weiß.
Jetzt kannst du über deine Pistons sprechen.
Vielleicht ist auch Franz der große Breakout-Star der Liga, der Playoffs. Aber ganz kurz, aber du hast auch Boston 5 oder Boston 4 oder Boston 6? Nee,
Boston 5 habe ich auch.
Boston 5
holt keine Sweeps.
Ach so.
Das lehnt diese Franchise ab.
Einfach zu nett, die Celtics. Dafür sind sie seit Jahrzehnten bekannt.
Das ist das Problem, ja.
Ja genau, Knicks Pistons. 30,8 Punkte, 8,3 Assists. in 33,6 Minuten, 56,3% aus dem Feld, 52% von draußen, 80% von der Freiwurflinie. Pro 100 Ballbesitzer 121,4 Punkte, wenn Kate Cunningham gegen die Knicks auf dem Feld steht. Siehst du und da war schon jeder dabei. Also Josh Hart hat ihn mal verteidigt, Bridges hat ihn mal verteidigt, Anunoby ein bisschen weniger, aber siehst du bei den Knicks, siehst du Gründe, weshalb das jetzt in den Playoffs viel, viel schlechter sein sollte?
Für Kate jetzt meinst du?
Ja.
Ja, also A-Shooting-Varianz, weil über die Hälfte seiner Dreier trifft niemand über einen längeren Zeitraum in der Regel. Nein, auch Kate nicht. Und also ich habe das schon so wahrgenommen, dass der Startpunkt häufig Bridges war. Und ich, also wenn ich es jetzt aufmalen würde, als jemand, der natürlich nicht so viel von Defense versteht wie Tom Thibodeau, das muss ich da ganz klar zu sagen, würde, glaube ich, als primäres Matchup OG bevorzugen, weil ich den A für einen besseren Verteidiger halte und B vor allem halt auch einfach für kräftiger halte. Was, glaube ich, gegen jemanden wie Kate...
Faktor. Ja.
Ja, also gerade weil Kate lebt ja jetzt nicht von krasser Explosivität oder so, sondern schon eher davon, der ist halt selber oft größer als seine Gegenspieler, der versteht Winkel, der kann sich irgendwie clever zu seinen Spots bewegen, aber ich glaube, dass Anunoby besser als Bridges dazu geeignet sein könnte, ihn da so ein bisschen einzuschränken. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich halt auch dazu tendieren zu sagen, lass mal Blitzes auspacken, lass mal Double Teams auspacken und lass uns mal gucken, ob, wenn der Ball dann zu Ausar Thompson kommt oder sei es auch Jalen Duren, was die damit machen können. So sind die dann in der Lage zu kochen und da irgendwie uns so oft weh zu tun, dass sich das nicht lohnt, diese Strategie so zu machen, weil ich schon finde, dass Detroit offensiv, es geht halt alles von Kate aus. Es ist vielleicht ein bisschen besser geworden, seit Dennis Schröder da ist, um halt noch so einen zweiten Ballhändler zu geben. Aber das Allermeiste und das, womit eigentlich jede Possession anfängt, ist ja schon, dass man Kate den Ball geben und dann kriegt er einen Screen und daraus wird dann irgendwie das Play quasi gestartet. Und entweder er sucht dann einen eigenen Abschluss oder er findet Duren beim Abrollen oder er bedient irgendeinen Schützen. Die warten auf Anspiele. Das ist alles ein ganz gutes Setup. Aber es ist halt auch ein Setup, wo man, glaube ich, defensiv mehr gegen machen kann, als das jetzt bisher passiert ist in der Regular Season. Und also selbst so muss man ja sagen, dass Detroit kein gutes Halbfeld-Offensivteam war.
Ja.
Also selbst bei diesen Stärken, die Kate ja hat. Also das will ihm ja niemand nehmen. Und ich glaube auch, dass, also New York hat natürlich, wenn mit Towns und Brunson auch bietet relativ viel Angriffsfläche gegen Pick and Roll und Pick and Pop. Das ist auf jeden Fall so gegeben. Aber ich glaube, wenn man so es häufiger schafft, erstmal Anunoby halt da mit zu involvieren und dann gegebenenfalls auch einen zweiten Verteidiger zu holen und andere Leute die Entscheidungen treffen zu lassen, dann will ich mal sehen, wie Detroit reagiert.
Ich meine, ich finde gerade dieses Blitzen finde ich ganz interessant. Also gerade weil Kate den Ball ja auch gerne mal wegwirft. Also da, wie reagiert er dann auf den Druck? Ist natürlich das Ding, wenn du mit Schröder einen zweiten Creator und Ballhändler nebendran hast, wenn er den Ball weitergibt und dann die Defense in Bewegung ist und New Yorks Defense, also, und je nachdem, wie du dann blitzt, also wenn dann da zum Beispiel Cat noch im Raum rumläuft und halt eben nicht bei dem Blitz dabei ist, dann, also wie gut kann New Yorks Defense da mitrotieren? Also das wäre ich schon gespannt, aber ich find's jetzt nicht uninteressant. Also gerade, weil wenn du jetzt gegen, wie du angesprochen hast, so Pick and Roll, gerade gegen das Pick and Roll, Cat sinkt ab, das mag Cat, weil er dann so ein bisschen Raum hat, um zu kreieren, also gerade auch so rund um die Freiwurflinie, auch dieser physische Aspekt einfach, weil er hat es ja dieses Jahr auch sehr, 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 sehr gern geht er ja selber oder postet er ja selber auf und macht daraus dann was. Also entweder er scored selber oder wenn Hilfe kommt, findet er jetzt den Cut-and-Mitspieler, sei es Duren, sei es Thompson. Und er ist halt Brunson natürlich körperlich überlegen, er ist Bridges körperlich überlegen, ist auch Josh Hart körperlich überlegen. Und das ist natürlich so ein, also da Anunoby ist im Prinzip schon ein bisschen die Antwort. Also könnte für mich auch so der ein Grund sein, weshalb sie jetzt noch nicht so oft aufeinander getroffen sind. Wobei Anunoby, ja, der Vorteil könnte sein, dass Kate nicht der explosivste ist. Vielleicht ist aber trotzdem noch ein Schritt agiler als Anunoby. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt so weitergehen muss. Gleichzeitig sehe ich aber schon Möglichkeiten, dass er ähnlich dominant bis sehr gut offensiv aussehen kann. Auf der anderen Seite, was macht Detroit gegen Cat?
Gute Frage. Also ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob Jalen Duren in der Serie defensiv überlebt oder ob man mehr Beef Stew sehen wird, der halt defensiv ja schon einfach viel, viel besser ist und so dieses, also das Pick and Pop oder allgemein so das Two-Man-Game zwischen Brunson und Towns, was ja auch aus ziemlich vielen Optionen besteht, das zu verteidigen ist halt schon ziemlich, erfordert schon sehr viel Konzentration, glaube ich, und Disziplin, und ich weiß nicht, ob Duren soweit schon ist, also vielleicht auch doch, vielleicht überrascht er uns auch, aber ich nehme ihn so noch nicht unbedingt wahr, und deswegen ist für mich auch eine relativ große Frage, einfach wie Detroit diese ja schon sehr gute Offense der Knicks auf Dauer in den Griff bekommt. Natürlich kommt bei Brunson auch hinzu, der hat jetzt auch erst einen Monat verpasst mit einer Knöchelverletzung, kam jetzt zurück, aber man weiß auch noch nicht, ist er jetzt sofort so dieser Typ, den wir letzte Saison in den Playoffs gesehen haben, wo er 44-Punkte-Spiele, glaube ich, nacheinander hatte und halt einfach den Ball dominiert hat wie niemand seit Allen Iverson, was so kleine Guards anging. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade geht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das nötig ist, weil jetzt haben sie ja Towns, der ja schon offensiv auch ziemlich gut ist. Und das ist halt für mich schon auch ein ziemlich großes Fragezeichen. Plus, und das ist vielleicht somit das Größte, Detroit offensiv selber ist ja nur so richtig gut in Transition. New York ist aber ein Team, was sehr gut auf den Ball aufpasst normalerweise. Und ich glaube, wenn man da den Fokus drauf legt, und also da hängt halt auch viel davon ab, wie fit ist Brunson, wie wohl fühlt er sich? Also gerade wenn er dann vielleicht auch von Ausar Thompson verteidigt wird, der ihm natürlich auch Größe und Athletik gibt.
Da bin ich halt sehr gespannt, ja.
Bin ich auch total gespannt, ob der sich in irgendeiner Form aus der Ruhe bringen lässt. Weil wenn nicht und wenn sie auf den Ball aufpassen und dann halt auch ihre ja durchaus ziemlich starken Vorteile offensiv ausspielen können, dann weiß ich nicht, wie Detroit ins Laufen kommt. Ich glaube, Detroit im Halbfeld, also wenn sie davon abhängig sind, sind sie halt einfach nicht gut genug offensiv. Meiner Meinung nach. Selbst gegen ein angreifbares Defensivteam wie die Knicks.
Ja, würde ich mitgehen. Also ich bin halt gespannt, also dieser über eine Serie, dieser defensive Druck, den Detroit halt ausübt, ob das was mit den Knicks macht. Ich meine, die Offense war jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr ganz so gut wie noch zur Saisonbeginn.
Also ja, Brunson hat ja auch einen Monat verpasst.
Ja, genau. Und bei Brunson, ich meine, das kann Fluch und Segen zugleich sein, ne? Also diese Pause, man kann es schon.
Ich glaube, das ist gut.
Genau. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so schlecht, dass er da mal so ein bisschen Pause bekommen hat. Aber also gerade Thompson mit seiner Länge, mit seiner Athletik, mit seiner Explosivität, Brunson ist sehr klug, bewegt sich sehr klug. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da Lösungen findet. Aber jetzt im letzten Spiel. Also eigentlich Brunson gegen die Pistons 28,3 Punkte, 8,3 Assists. Im letzten Spiel waren es 15 Punkte bei 5 von 15. Kriegen sie ihn da irgendwie so ein bisschen, kriegen sie ihn eingebremst? Und dann, wie gesagt, Cat ist halt einfach so das Ding, weil Doran, hast du ja gesagt, kann auch schnell sein, dass da diverse Fouls dann irgendwie auf seiner Seite stehen. Schicken sie jemanden wie Harris, postet Cat auf. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Also Beef Stew ist da wahrscheinlich schon eine interessante Variante. Muss halt aufpassen, dass sie sich nicht zu intensiv anlegen. Aber
traditionell auch jemand, der nicht auf die Idee kommen würde, mal einen Foul auszuteilen oder auch eins
zu viel. Ja, genau. Aber es ist jetzt für mich auch nicht ausgeschlossen. Ich meine, dieses Methodische der Knicks-Offense macht es natürlich den Pistons schwerer, dass ihr Druck und ihre Physis wirklich sich dann auch in Turnover umschlagen lässt. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich sehe jetzt trotzdem die Knicks im Vorteil, muss ich sagen. Also einfach, weil sie, glaube ich, ja das talentiertere Team sind.
Ja, also ich
auch. Was heißt, also glaube, sie sind das talentiertere Team.
Man kann ja Cade geil finden und also ich finde es zwar teilweise ein bisschen albern, dass Leute sagen, dass er der beste Spieler der Serie ist, weil das schon ein bisschen respektlos gegenüber dem ist, was Brunson seit Jahren zeigt.
Finde ich auch zu früh, ja.
Zumal der auch echt ein erwiesener Playoff Killer ist, ne? Also auch schon in unterschiedlichen Rollen und Saisons. So von
ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe so das Gefühl, dass Cade auch schon so ein bisschen jetzt gerade Richtung so auf, nicht jetzt das neue Gesicht der Liga, aber in eins der Gesichter der Liga geführt werden soll.
Es also wollen den alle extrem geil finden, auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Auch so, Kampagnen so um ihn rum. Also er hat jetzt eine große Slam-Cover-Story gehabt, war jetzt bei Shams zum langen Interview und sowas. Und ich meine, klar, also er ist ja ein entspannter Typ. Er ist, glaube ich, relativ gut vermarktbar Und
er ist auch ein geiler
Amerikaner
Spieler.
Und ist ein geiler Spieler, genau.
Und also es gibt immer diesen Number-One-Pick-Bias. Das muss man auch dazu sagen. Auch wenn Leute an eins gedraftet wurden, dann es gibt da irgendwie einfach auch immer eine andere Aufmerksamkeit für die. Und ich glaube, teilweise auch ein etwas anderes Wohlwollen. Aber
ich glaube halt, was das Ding ist, dass jetzt in diesem Jahr sein individuelles Spiel und noch das Spiel seines Teams das erste Mal halt so diese Chance eröffnet, aus den ganzen anderen Dingen jetzt wirklich was zu machen und dass sie das halt, dass sie diese Chance jetzt ergreifen wollen. Und ich glaube, dass, klar, dann begegnet man ihm wohlwollend. Ich bin der Meinung, man begegnet ihm zu Recht wohlwollend, aber wenn man so sagt, er ist der beste Spieler der Serie, dann ist das jetzt auch für mich, der sich übrigens gerade ein Kate-Trikot gekauft hat.
Die Kampagne kommt auf jeden Fall auch bei dir an, das haben wir alle schon gemerkt.
Aber ich war die Kampagne ja schon seit Tag 1 quasi.
Wir haben ihn auf jeden Fall schon beide früh in unser Herz geschlossen mit seinem Style.
Ja, genau.
Und ich habe danach dann auch mal angefangen, ihn auch mal kritisch zu sehen und du hattest ihn einfach geliebt.
Du weißt ja, wenn ich einmal eine Welle reite, dann.
Die rosa-rote Kate-Brille.
Genau, dann geht es bei mir bis in den Sonnenuntergang.
Worauf ich aber nur ursprünglich eigentlich, also weshalb ich auch nur über die beiden sprechen wollte. Also ich kann das akzeptieren, wenn man sagt, Kate ist der zweitbeste Spieler der Serie. Da kann man dann zwischen ihm und Towns wegen mir auch schon anfangen zu streiten. Aber das würde ich akzeptieren, wenn man sagt, er ist der Zwei. Aber die nächsten vier haben dann die Nix, würde ich sagen. Und das ist dann schon ein relativ großer Unterschied, oder? Also OG, Bridges, auch Hart, das sind halt alles Leute, die schon Playoffs gespielt haben, die da schon auch ihr Spiel irgendwie umsetzen konnten. Und bei den Pistons, 5 der 8 Spieler mit den meisten absolvierten Minuten in dieser Saison, die waren noch nie in den Playoffs. Also für die ist das alle neu. Die waren über die letzten Jahre, haben die halt alles verloren, weil das in Detroit das Einzige war, was da so passiert ist. Und klar, sie haben Harris, der sich in den Playoffs auch schon sehr oft versteckt hat. Das darf man nicht vergessen. Sie haben Beasley, der eine sensationelle Saison gespielt hat, der defensiv auch eine gewisse Angriffsfläche bietet. Sie haben Schröder jetzt geholt. Der ist, glaube ich, bei dieser Top 8 noch nicht dabei, weil er erst später dazu kam. Der trägt auf jeden Fall was Wertvolles bei. Aber es ist halt, also wie gesagt, so der Erfahrung und Qualität in der Breite spricht eigentlich schon sehr klar für New York. Und New York hat über diese Saison, die waren schlecht, wenn es gegen richtig gute Teams ging. Die waren aber sehr gut, wenn es gegen Teams unterhalb dieser, sag ich mal, Top 3 in der Liga ging. Da haben sie in der Regel dann schon ihre Spiele gewonnen. Und da würde ich jetzt mal die Pistons dazu zählen, die sich auch schwer getan haben mit besserer Konkurrenz. Weil
zuletzt die letzten beiden, glaube ich, gewonnen haben, oder?
Das mag sein. Das meine ich. Das ist ein allgemeines Statement. Aber
ja, genau.
New York tut sich normalerweise halt, wie gesagt, sehr schwer, wenn es gegen die absolute Elite geht. Und da zähle ich Detroit nicht dazu. Und deswegen glaube ich, dass sie diese Serie gewinnen sollten. Ich habe in 6 aufgeschrieben, aber ich kann mir auch in 5 vorstellen.
Ich meine, wir haben jetzt über die Knicks gesprochen, wir haben noch überhaupt nicht über körperlichen Verfall gesprochen. Kann ja fast nicht sein. Deswegen hole ich das jetzt mal kurz nach. Also jetzt, nach so einer langen Saison gegen ein Team wie die Pistons zu spielen, die halt, deren Energielevel halt permanent irgendwie auf Anschlag ist und die dich halt wirklich permanent unter Druck setzen, also gerade wenn du selber den Ball hast. Ich sage nicht, dass die Knicks jetzt nichts einbrechen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt eine sehr, sehr eklige Serie einfach für sie ist, weil sie halt auch überall dieser Athletik begegnen. Und wir sagen, also ich bin bei dir, Brunson, meinetwegen Kate, Towns und dann kommen erstmal Bridges, Hart, Anunoby vor allem. Und bin ich 100% bei dir? Ich bin nur, also Stand jetzt, ich bin nur gespannt, ob da vielleicht auch, ich habe richtig Bock auf Oster Thompson, muss ich sagen.
Defensiv ich auch.
Ja, genau. Offensiv ist das noch ein bisschen was anderes, aber was er jetzt in der Serie anrichten kann und was er dann auch möglich machen kann, dass Detroit so ein bisschen ins Laufen kommt. Ich sehe diesen Team Spirit ist auch schön, dass wir das Wort auch mal nutzen können. Aber was ich so ein bisschen immer so sehe, wenn ich die Pistons sehe, ist echt ein Team, das halt echt so zu 100% zusammensteht. Und ich bin gespannt, was das in den Playoffs irgendwie bewegen kann. Wenn dann mal so ein bisschen es muss so eine leichte Dynamik, glaube ich, entstehen sportlich. Aber ich bin gespannt, was daraus entstehen kann. Ich glaube nicht, dass die Pistons die Serie gewinnen. Aber ich glaube, es könnte sehr, sehr eklig für die Knicks werden. Und sehr, sehr hart. Und dass sie sehr, sehr hart arbeiten müssen, um die Serie zu gewinnen. Und ich glaube, am Ende machen sie es dann in 6.
Na gut, dann haben wir den gleichen Tipp. Wir sehen nur den Weg dorthin, glaube ich, etwas unterschiedlich. Aber das macht nichts.
Das macht, genau.
Ich finde, du hättest dich jetzt auch einfach trauen können und sagen können, Detroit macht's.
Nein, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, aber es würde mich jetzt nicht ganz, es könnte eine dieser Serien sein, wo du am Anfang sagst, irgendwie müsste eigentlich das erfahrene und das irgendwie auch talentiertere Team gewinnen, aber das andere Team hat so ein paar Soft-Faktoren auf seiner Seite, die schwer zu greifen sind und deshalb, wie gesagt, entwickelt sich irgendwie eine Dynamik und dann gewinnt
aber dieses Team. Aber du weißt, dass die Nova Knicks auch jetzt nicht unbedingt für schlechten Team-Spirit stehen.
Nein, also ich sage jetzt nicht, dass...
Also objektiv spricht halt echt wenig für Detroit.
Ja, außer, dass sie den besten Spieler der Serie haben. Ich muss mich doch noch ein bisschen weiter aus dem Fenster wählen.
Absolut, Kollege Perkins.
Ja. Ich meine, Kate, vielleicht, aber du hast gesagt, wie sie ihn vielleicht einbremsen können. Vielleicht können sie es auch nicht. Vielleicht dominiert er auch die Serie. Wer weiß. Und Thompson dominiert...
Vielleicht macht er 50, 10 und 10 und vielleicht reicht es auch trotzdem
Brunson.
Nicht.
Und Thompson dominiert Brunson und Schröder... Weiß ich nicht.
Komm, entweder du tippst jetzt die Pistons oder wir machen weiter mit der nächsten Serie.
Ach komm, ich tippe die Pistons. Die Pistons sind 7. Sie gewinnen auch Spiel 7 im Garden. So.
Absolut, absolut.
So, Pistons sind 7.
Wenn das nicht passiert, dann.
You know the Pistons won again. Das kennst du nur, wenn du den Pistons auf Social Media folgst. Der Track läuft da immer, wenn sie ein Spiel gewinnen.
Ich folge niemandem auf Social Media.
Achso. Besser so.
Jedenfalls nichts, wo ich mit Geräuschen konfrontiert werde. Das finde ich nämlich. Das irritiert mich immer, weißt du? Ja. Das verwirrt mich einfach.
Dann ist ja gut, dass wir ein Audioformat aufnehmen, wir zwei.
Ja, absolut.
Ja. Okay, jetzt letzte Serie, also, dass wir heute noch mal Feierabend machen können.
Pacers Bucks.
Erfreuliche Nachricht, beziehungsweise auch eine Nachricht, die mir so ein bisschen Angst macht. Also Damian Lillard ist zurück. Irgendwie einen guten Monat, nachdem bei ihm eine Thrombose in der Wade diagnostiziert wurde, was theoretisch mehrere Monate dauern sollte. Jetzt ist er zurück. Ich freue mich für ihn, dass er zurück ist. Ich hoffe nur wirklich, er ist nicht zu früh zurück, aber ich glaube es auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, weil das ist ja keine, der Typ hat sich einen Knöchel vertreten. Schauen wir mal, ob es geht, sondern, ne?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist, wenn dieses Medikament anschlägt und das weggeht,
ja,
und man das Medikament dann absetzt, dann dauert das nur, ich glaube, 72 Stunden, bis es raus aus dem System ist. Und deswegen... Mhm. Also das spricht ja dafür, dass das irgendwie super, super gelaufen ist.
Ja, sie haben es wohl auch sehr, sehr früh entdeckt, was wohl gut ist. Ja.
Ja, und jetzt, also Spiel 1 verpasst er ja noch, aber für Spiel 2 ist es möglich, dass er wiederkommt.
Ja,
ne?
Ja. Was natürlich schon so ein Ding ist, mit einer Thrombose kannst du nicht trainieren.
Wobei ich dachte schon, dass er Workouts gemacht hat.
Aber halt sehr dosiert. Also du kannst dich jetzt nicht so, du kannst dich jetzt nicht in Spielform halten.
Okay, ja.
Glaube ich so, ja. Also so war das ist zumindest das, was ich jetzt so gelesen habe. Das muss jetzt halt schnell gehen. Aber
ja. Ist auch interessant, weil Milwaukee gerade eigentlich ja voll seinen Rhythmus gefunden hat.
Ja,
stimmt. Ne?
Ja.
Aber
ja,
auch mit einem interessanten Ansatz, der einfach ist: Giannis, du bist jetzt Center, Forward und Point Guard. Du musst einfach alles machen. Ja. Sie haben die letzten 8 Spiele ja gewonnen. Ja. Und also seitdem Dame raus war, was dann, glaube ich, ein knapper Monat jetzt war, hat Giannis, also einfach nur die Zahlen, das ist halt komplett wild, 31 Punkte bei 61% aus dem Feld, 11 Rebounds und 9 Assists im Schnitt aufgelegt. Und das Net-Rating in seinen Minuten plus 13,4.
Ah, ist okay.
Ist nicht so schlecht.
Ja, dieser Grieche.
Irgendwie macht es auch Sinn, dass das Spiel halt einfach versimplifiziert wurde für Milwaukee. Also so im Sinne von alle, die da jetzt um ihn rumstehen, müssen eigentlich keine Entscheidungen mehr treffen, müssen eigentlich darauf warten, dass sie halt offene Würfe bekommen, die er ganz gut generieren kann und halt irgendwie Platz für ihn schaffen, von Zeit zu Zeit so als Blocksteller agieren, aber überwiegend halt einfach ihn kochen lassen. Ja. Und irgendwie hat das ziemlich gut funktioniert. Ist die Frage, ob das ein Rezept für eine ganze Playoff-Serie ist, aber in letzter Zeit hat es auf jeden Fall nochmal dazu geführt, dass Giannis völlig verrückte Sachen gemacht hat auf dem Feld. Und das ist immer schön. Und das Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch in dieser Serie. Also mit Dame oder ohne Dame. Ich glaube, Giannis hat Bock. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil Indiana eigentlich schon sonst ziemlich viele Vorteile auf seiner Seite hat. Aber Giannis könnte das auch schon irgendwie im Alleingang ziemlich interessant gestalten, das Ganze.
Ich meine, er war letztes Jahr nicht dabei. Es ist eh krass, dass er seit Mai 22 nur 3 Playoff-Spiele gemacht hat.
Also der ist ja da dann auch ausgefallen, ja.
Ja. Also von daher, so auf Playoff Giannis habe ich schon wieder Lust.
Absolut.
Und Matchup, ich glaube, bei Giannis ist halt auch so ein Matchup, ist auch so eine Frage. Also ich meine, sowohl Siakam als auch Turner konnten jetzt in letzter Zeit jetzt nicht so richtig stoppen, aber wer kann Giannis so richtig stoppen?
Ja. Die Mauer.
Die Mauer. Aber da trifft er jetzt auch sein Midrange, ne?
Das stimmt, aber eine Mauer ist trotzdem wahrscheinlich noch das Mittel. Aber wenn da jetzt.
Wenn sie jetzt noch Hans Mauer hätten, ne?
Oder Hans Wand.
Oder Hans Wand. Ja.
Vielleicht ist das ja ein Assistant Coach bei den Pacers. Ja. Kannst du es widerlegen? Ne?
Ich auch nicht. Nee, ich kann es nicht.
Müsste jetzt mal du Hans Mauer oder Hans Wand in letzter Zeit mal gesehen? Ich nämlich auch nicht.
Nirgendwo. In keinem Podcast. In keiner NBA-Show.
Ja, ich muss gestehen, Ich habe auch nicht aktiv danach gesucht, aber
ich das muss
ja nichts heißen. Manche Leute sieht man trotzdem, selbst wenn man sie nicht aktiv sucht. Ja.
Das ist das Gilbert Arena-Syndrom.
Der ist laut, ja.
Ja. Aber ja, jetzt, du hast gesagt, diverse Vorteile der Pacers.
Die Pacers sind schneller. Und Milwaukee ist ein inkonstantes und oft sehr schlechtes Transition-Defensivteam. Das ist, glaube ich, gegen Indiana ziemlich gefährlich.
Ja.
Wenn du mit Halliburton und Turner Pick-and-Pop läufst, ist das, glaube ich, für Lopez nicht ganz so einfach. Was dann wiederum so die Frage ist, machst du dann halt noch mehr Giannis plus 4 Wings-Looks, wo du dann halt Giannis irgendwie da drin involvierst und halt sagst, wir versuchen jetzt so schnell zu sein wie die Pacers. Die Pacers fühlen sich aber wohler damit, so schnell zu sein. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das clever ist, zumal Lopez einer der wenigen richtig guten Spieler ist, die Milwaukee halt hat. Deswegen sollte man den wahrscheinlich auch nicht verstecken, sondern braucht den auch irgendwie. Und ja, also traditionell, ich meine, in dieser Saison hat, glaube ich, Milwaukee mehr Spiele gewonnen in dem Duell, aber letzte Saison in den Playoffs hat ja Indiana gewonnen, im Play-In haben sie gewonnen. Die hatten ja auch letzte Saison, glaube ich, 5 Spiele in der Regular Season, wo Indiana in der Regel gewonnen hat, selbst wenn Giannis 64 Punkte gemacht hat. Ja. Also irgendwie scheint ihnen diese, also ich glaube, die vor allem die Langsamkeit der Bucks so ein bisschen zu liegen, weil sie da offensiv irgendwie schon sehr gut an ihre Punkte kommen können. Und Indiana ist über die letzten Monate auch einfach, also insgesamt das konstantere und bessere Team gewesen.
Ja, ich meine, über die letzten, ja, aber wie gesagt, Indiana hat sich ja komplett gefangen, Halliburton ja auch, also hat ja den langsamen Saisonstart gehabt, aber mittlerweile ja wieder sehr effizient unterwegs und wieder einer der besten Playmaker der Liga. Also da das ist, fand ich interessant, weil wenn er 20 Punkte macht, stehen die Pacers bei 25-3.
Ja. Und also hier weiß ich nicht so richtig, wer soll Point of Attack Defense gegen ihn spielen und ihn wirklich dabei einschränken, zu seinen Spots zu kommen und Leute irgendwie einzusetzen.
Ich habe keine Ahnung. Also im Endeffekt, Milwaukee hat da jetzt nicht die ganz große Antwort drauf irgendwie. Haben ja Andre Jackson, keine Ahnung.
Ja, vielleicht am ehesten.
Aber also das wäre jetzt so der erste Kandidat, aber alle anderen bieten halt so ein bisschen Angriffsfläche. Also Lillard ja eh, Kevin Porter.
Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn er in letzter Zeit ja eine ganz gute Rolle für sie sogar gespielt hat, aber weiß nicht, vielleicht auch Pat Connaughton euphorisiert von seinem 40-Punkte-Spiel am letzten Tag der Regels. Ja. Ich meine, sie haben ja in letzter Zeit dann für statt Lillard haben sie Ryan Rollins starten lassen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann die Lösung ist, aber so richtig viele haben sie halt auch nicht, ne?
Nee, es ist halt
Torian Prince oder Kyle Kuzma sind nicht die Antwort.
Ich meine, wenn du vergleichst, die Pacers sind jetzt über die letzten Jahre gewachsen, so der Kern irgendwie ist eigentlich relativ konstant geblieben und Milwaukee ist mit Team A in die Saison gegangen und hat dann irgendwann alles umgeschmissen, hat, wie gesagt, so die, ist ein bisschen mehr auf Athletik gegangen, Andre Jackson in die Starting Five, jetzt hat es Ryan Rollins angesprochen, es war so ein bisschen, okay, wir müssen ein bisschen probieren, dann kam Kai Kuzma, der noch ein bisschen mehr Länge und Athletik bieten sollte, der aber halt weiterhin inkonstant ist, aber es ist irgendwie nichts. Es ist schon so ein bisschen, okay, lass uns mal probieren, was wir hier haben oder wie wir das irgendwie hinkriegen können und wen wir da noch reinholen können und spielen halt gegen ein Team, das, wie gesagt, dessen Identität über die Jahre gewachsen ist. Das macht so ein bisschen, erschwert es ein bisschen, auch wenn sie natürlich mit Abstand den besten Spieler haben, die Bucks.
Ja. Und wenn man sich übrigens mal so ein Game-Log anguckt von Andre Jackson, ich glaube, im Zuge dieser Point-Janis-Nummer ist der ziemlich aus der Rotation geflogen. Ja. Also seine Minuten sind sehr wenige geworden, außer jetzt vom letzten Saisonspieltag, wo die ganzen Starter ja nicht mehr eine Rolle gespielt haben. Aber sonst war der über die letzten Wochen in der Regel nur so 3-4 Minuten auf dem Feld.
Und dann ist er gut, kannst du ja
dann halt fast einfach nicht werfen. Aber ich meine, gut, vielleicht brauchen sie ihn in dieser Serie trotzdem.
Das könnte sein. Ich meine, Bobby Laporte ist zurück natürlich nach seiner 25-Spiele-Sperre. Das ist nicht die schlechteste Option. Aber insgesamt, ich sehe schon Indiana auch einfach als besser ausbalanciert, als tiefer, als athletischer, als schneller. Also auch so dieses Ding für so ein Team, das jetzt eben defensiv jetzt nicht immer am schnellsten denkt und sich am schnellsten bewegt, dass du halt gegen ein Team spielst, das den Ball halt auch so schnell bewegt. Das glaube ich halt über eine Serie wird schwierig. Ich meine, dass Siakams Ellenbogen verletzt ist, dass er nicht so richtig fit ist, vielleicht ein Faktor.
Aber ich wünsche mir. Arme Kerl auch ein Tennisarm. Ich kann nur sagen, es ist einfach nervig.
Man sollte einfach kein Tennis spielen, wobei Tennis eigentlich Spaß macht.
Das kriegst du ja nicht nur dadurch.
Ich weiß, aber das heißt Tennisarm, deswegen muss ich den Sport kurz.
Kannst du auch wahlweise als Golfarm oder als Mausarm bezeichnen.
Als Mausarm?
Kannst du dir vorstellen, was bei mir in Wirklichkeit. Ja.
Echt? Natürlich.
Du nicht?
Nein.
Was nutzt du denn?
Ja, das Touchpad von meinem Laptop.
Und dann kannst du deine Hände noch benutzen.
Ja.
Also Touchpad finde ich ganz schrecklich auf Dauer.
Echt?
Ja, ja.
Warum?
Hast du eine richtige Tastatur oder nutzt du die auch nicht?
Ja, klar, also, habe ich eine Tastatur.
Die vom Laptop nur. Benutzt du?
Ich diktiere nur.
Nee, aber benutzt du die Laptop-Tastatur? Oder
ja, klar.
Ja, nee.
Du nicht? Nein. Krass, hier tun sich gerade ganz neue Welten auf.
Offensichtlich. So Quatsch meine ich.
Ja, gut.
Weil es auf Dauer halt, also, es ist halt zu klein.
Ich möchte jetzt mal sagen, ich habe keinen Tennisarm vom Arbeiten.
Ja, ja.
Weißt gut. du?
Ich gratuliere dir dazu. Das liegt auf jeden Fall nicht an deinen Arbeitsbedingungen. Die klingen nämlich nicht sonderlich ergonomisch.
Ergonomisch, schmergonomisch. Ich sitze auf einer Holzbank. Das ist ja fast
Steinzeit. Gut, jetzt sitzt du ja auch in einem Trailerpark gerade.
Nein, zu Hause normalerweise. Ich sitze zu Hause auf einer Holzbank. Um ein bisschen Insights hier zu geben. Aber ich habe keine Probleme.
Ja, dann gratuliere ich dir dazu.
Siehst du mal, die ganze so stehen, das hier, alles in Watte packen. Wie früher, weißt du? Steinbank ist am besten.
Wie früher, deswegen benutze auch einen Hammer, um dann Texte zu schreiben.
Ja, ich
wir haben aber gut, vielleicht ist es auch besser, wenn man mit zwei Fingern tippt. Das machst du ja noch. Ne?
Wie Friedrich Merz da in diesem einen Meme. So ungefähr sitze ich da. Ja. So. Aber ich nehme die kleinen.
Das leider nicht vor Augen.
Hast du nicht gesehen? Da saß halt auch im Bundestag und hat auch so gehackt mit zwei Fingern und irgendwie hat so, wie man sich's vorstellt.
Ja. Nee, das ist leider an mir vorbeigegangen bisher.
Ich nutze die kleinen Finger. Aber statt.
Okay, ja, klar.
Das ist ein bisschen,
macht bestimmt mega Sinn.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich mache es eigentlich wie bei Asterix früher, weißt du, mit diesen Schiefertafeln.
Absolut. Ja. Hätte Pascal Siakam auch mal machen sollen.
Hätte auch mal machen sollen.
Wäre der Ellbogen wahrscheinlich vollkommen okay.
Ja, ja, ja. Aber ja, wir sind ein bisschen abgewichen. Aber ich glaube, ich gehe Richtung Pacers.
Ich auch.
In 6.
Ich glaube auch, dass das mehr an Möglichkeiten, was Indiana hat, und dann B halt auch der Coach an der Seitenlinie einen Unterschied macht. Und also da, ich glaube, Carlisle ist schon jemand, der etwaige Lücken dann ganz gut findet. Und ich glaube, dass die Bucks halt einfach Angriffsfläche bieten. Und es fällt mir irgendwie trotzdem schwer, gegen Playoff Giannis zu tippen. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen schwer damit getan. Aber am Ende habe ich auch Indiana in 6 aufgeschrieben.
Ja. Ja, Playoff Giannis ist immer so, aber er ist halt so das ist das Einzige, was mich wirklich hoffen lässt. Bei Dame ist halt eine Wildcard. Bin ich halt gespannt, wenn er in Spiel 2 zurückkommt oder in Spiel 3, wie er dann ist, wie schnell er reinkommt, wie viel er geben kann.
Ja, der würde dann halt schon krasse Shotmaking-Entlastung bieten und gleichzeitig die Defensive aber auch wieder nochmal schwächen und die, ja, weiß ich nicht, ob das in dem Duell, vor allem wenn er, also ist halt echt so ein bisschen die Frage, welche Form er dann hat, ne? Also wie du gesagt hast, wenn er jetzt nicht so richtig in Game Shape sich halten konnte, ihn dann sofort reinzuwerfen gegen ein Team, das irgendwie so schnell spielt, ist vielleicht auch ein bisschen Herausforderung. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Es wird gleich als erstes. Nee, wobei, das erste Spiel verpasst er ja safe, ne? Das war ja die Ansage, glaube ich.
Ja, das erste, ja, genau.
Und fürs zweite ist er dann doubtful oder so.
Hey, sie haben halt echt, die NBA hat es echt geschafft, also jetzt für mich ist es, nee, stimmt nicht. Nee, Magic Boston ist noch weniger spannend. Aber das ist
jetzt, hätten sie wenigstens zum europäischen Publikum pandern können.
Ja, stimmt. Aber Pacers Bucks reißt mich jetzt von den anderen Serien am wenigsten. Von denen, die sportlich hat, also wo ich mir so ein bisschen mehr.
Da fällt mir übrigens auf, dass Giannis auch ein Europäer ist. Ne? Und dass man damit
natürlich
zum europäischen Publikum pandern kann. Vergesst, was ich gesagt habe.
Ja, das deutsche Publikum.
Ja. Ja, aber also ich habe irgendwie schon auch Bock drauf, aber ich stimme dir zu, ich hätte jetzt auch, also wenn wir jetzt mit Nuggets Clippers anfangen würden, dann wäre ich auch nicht unbedingt dagegen.
Ja, bei Nuggets ist noch 21.30 Uhr, ist er noch solide.
Ja, das schaffe ich vielleicht gerade noch.
Ich muss dann auch wach bleiben. Danach kommt der Main Act des Abends, weißt du?
Ja, viel Spaß damit.
Ja. Und dann erstes Spiel klauen im Garten und dann geht's dahin für die Knicks.
Ja, mit Sicherheit.
Mark my words. Gut. Jetzt sind wir echt schon lang dran. Jetzt können wir eigentlich aufhören, oder? Jetzt können wir uns ja mal auf den Sport konzentrieren. Stehen noch zwei Spiele an heute Nacht. Play-in und so.
Absolut. Ne? Dann kannst du auch nachts aufstehen und dir die reinziehen.
Na, werde ich nicht tun. Sag ich jetzt schon mal. Ich möchte nämlich niemanden aufwecken. Weil, wie gesagt, wir sind ja am Campingplatz. Und da
kannst den ganzen Campingplatz aufwecken.
Das können wir mal, wenn
die Mavs. Trae Young ist wieder rausgeflogen. Ne? Oder läufst du da durch die Gegend?
Auf meinem selbstgemachten Tyler Hero Jersey.
Mit so einer Kuhglocke dabei, die du dann schwingst, du jetzt wieder raus. Shame.
Ja. Das werde ich vielleicht machen. Ich poste dann ein Video. Aber für dich natürlich ohne Ton. Nicht, dass
ich da irgendwas. Nicht, dass mich das wieder irritiert. Ne?
Ja, genau. Gut.
Ja, nicht wie Kevin Durant enden und irritiert sein.
Ja, das wäre schwierig. Das wäre schwierig. Weil was würden wir dann tun?
Eben.
Gut. Dann haben wir es geschafft, würde ich sagen.
Ja.
Und bedanken uns an dieser Stelle natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Solltet ihr, weil es jetzt gerade so spannend war, gerne öfter dabei sein und euch fragen, wie das jetzt geht, gar kein Problem. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Dort findet ihr all unsere Folgen, beziehungsweise die meisten unserer Folgen. Ihr findet bei YouTube außerdem immer mal wieder Livestreams. Ihr könnt uns auf unserer Patreon-Seite besuchen. patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit.
Hey.
Vollkommen richtig. Dort gibt es extra Content. Für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Und da gibt es pro Woche mindestens eine extra Folge. Und zudem launchen wir jetzt, wir können es jetzt verkünden, oder? Was meinst du, Ole? Bist du dabei?
Ja, schwöre.
Wir launchen ein kleines Playoff-Format. Wir werden uns an den Tagen, an den Wochentagen, naja, Wochentage, ne? An denen wir keine große Folge haben, weder bei Patreon noch noch auf dem normalen Feed, wird es morgens gleich ein kleines Playoff-Update geben von uns. Relativ kurz gehalten, 10 Minuten, Viertelstunde, aber da sprechen wir so über das größte Ding der Nacht. Läuft bei YouTube und bei Patreon. Also ein Tag bei YouTube, ein Tag bei Patreon. Nicht gleichzeitig, aber auf den sozialen Medien bekommt ihr frei nach Freaks in Schriftform dann mit, wo es gerade läuft. Dass wir auch jeden erwischen. Ne?
Du hämmerst das auf irgendeine Tafel.
Ich hämmer das auf eine Tafel und schickst dann rum.
Nice.
Genau, da könnt ihr gerne mal reinschauen, würde uns freuen. Und folgen könnt ihr natürlich auch auf besagten Social Media Kanälen, auf X, auf Instagram. Und damit hätten wir es auch für heute. Oder?
Ja.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt das Play-In, genießt den Playoff-Auftakt. Und dann bis nächsten Dienstag hoffentlich euer Playoff-Aufenthalt. Ja. Dienstag gibt es dann die nächste größere Folge. Reingehauen.
Hang on.